Kulturpessimisten Folge 24. Ich bin der Christopher und ich begrüße den Erik. Hallo Erik.
Hallo, hallo, hallo.
Und mit leichter Verspätung, aber nichtsdestotrotz vollkommen anwesend, ist der Stefan.
Moin.
Und ja, wir haben heute wieder eine tolle Sendung vorbereitet mit einer mittlerweile traditionellen Rubrik der Klassiker der Filmgeschichte. Aber zuerst wir haben eine neue Kategorie, nämlich Serien-Updates. Da wir jetzt schon so über so viele Serien gesprochen haben und die natürlich auch aktuell halten wollen, unseren Hörern, die jetzt vielleicht angefixt sind, haben wir immer in den letzten Sendungen, in den Nachreichungen immer darüber gesprochen, dass jetzt Serien weitergehen. Und das wollen wir ein bisschen auslagern, damit das hier alles Ordnung hat. Und wir haben ein paar Serien-Updates auch diese Woche wieder für euch. Zum einen ist die neue Staffel von Gotham letzte Woche losgegangen. Es sind schon 2 Folgen der 2. Staffel veröffentlicht worden. Und ich find's sehr schön, wie sie jetzt hier mehr und mehr Burton-eske Töne reinbringen. Aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Wir werden wahrscheinlich die Staffel dann im Rückblick nochmal besprechen. Aber wie gesagt, Gotham geht jetzt weiter und auch Agents of S.H.I.E.L.D. Ging jetzt am Mittwoch weiter. Das haben wir, glaube ich, mal in der Avengers-Folge kurz angerissen. Für alle Marvel-Fans, die können sich jetzt wieder auf neue S.H.I.E.L.D.-Action freuen. Hat mich auch sehr begeistert, die neue Folge. Das war das Serien-Update für diese Folge. Und wir verlieren keine Zeit und gehen sofort in den Klassiker der Filmgeschichte rein. Und wie immer hat der liebe Lars einen Einspieler vorbereitet. Lars?
Lustige Kulturpessimisten präsentiere Klassiker der Filmgeschichte. Heute kein Pardon!
Ja, wie der Max Snyder in der letzten Folge hervorragend ausgewählt hat, haben wir uns den Film aus dem Jahre 1993 angeschaut. Ein Film von H.P. Kerkeling mit dem Namen Kein Pardon. Ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Stefan, Erik?
Ja. Ja, ich habe ihn gesehen. Also ich habe ihn schon mal gesehen, also mehrfach gesehen vor, ich will fast sagen Jahrzehnten. Und ja, hat mir jetzt nochmal angetan. Naja.
Ich habe wirklich damit
erstmal... Du bist da nicht so begeistert.
Ja. Entschuldigung, Erik?
Ich habe wirklich damit erstmal eine Bildungslücke bei mir geschlossen, weil ich den davor noch gar nicht gesehen habe.
Ja, bei mir war es eher so, naja. Also ich habe den früher mal gesehen, da fand ich ihn stellenweise noch witzig, aber irgendwie so. Ja, so richtig warm geworden bin ich mit dem Ganzen jetzt diesmal nicht so.
Naja, ich werde jetzt mal kurz einen kleinen Handlungsabriss geben. Der 20-jährige Sohn von Beruf, Peter Schlenzke, arbeitet im Familienbetrieb als Schnittchenauslieferer. Die Großeltern und Mutter haben anscheinend so einen, also was man von der Kulisse sieht, so einen Tante-Emma-Laden, aber sie haben auch einen sehr rudimentären Party-Service, nämlich da, indem sie Schnittchen schmieren und die zu Geburtstagen oder Trauerfeiern ausliefern. Und der Sohn Peter arbeitet in diesem Betrieb als Schnittchenauslieferer, aber hat auch irgendwie ist Entertainer so Entertainer-Ambitionen. Und die Mutter meldet ihn zum Talentbewerb der Sendung Witzigkeit kennt keine Grenzen an. Das ist so eine klassische Samstagabend-Unterhaltungsgala. Und ja, Peter ist davon erst weniger begeistert, doch dann kann er sich mit der Idee anfreunden und geht dann zu diesem Talentwettbewerb. Wird leider nicht genommen, aber lernt Ulla, eine Tontechnikerin, kennen, die ihn dann als Kabelträger zu dieser Show vermittelt, sodass er dann doch noch beim Fernseher arbeiten kann, halt an der untersten Stelle. Und lernt dann den Betrieb hinter den Kulissen dieser Sendung kennen und stellt halt ganz schnell fest, dass sein Idol Heinz Wäscher, der diese Sendung seit 20 Jahren moderiert, gar nicht so ein netter Onkel ist, sondern, wie hat das da genannt?
Das ist bestimmt ein alten Busengrabscher.
Genau. Das ist halt ein Tyrann, der mit Starallüren, der alle Untergebenen tyrannisiert und sich für den Größten hält. Und ja, nach einem Vorfall wird dann Heinz Wäscher rausgeworfen und Peter Schlönske übernimmt diese Moderatorenposition. Und wir springen ein Jahr vor weiter und sehen, dass er genauso solche Starallüren wie Heinz Wäscher bekommen hat und im Grunde der gleiche Tyrann sich in den gleichen Tyrann verwandelt hat. Und durch sinkende Einschaltquoten, weil er weil einfach seine Kreativität im Laufe dieses Jahres abgetötet wurde, wird seine Sendung abgesetzt, er verliert seinen Job wieder, aber kommt wieder mit Ulla zusammen und versöhnt sich wieder mit seiner Familie. Ja, das war der Film. Jetzt frage ich zuerst mal den Erik. Erik, wie hat dir dieser Film allgemein so gefallen?
Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr lustig. Und was noch so ein lustiger Nebeneffekt war, ist, dass ich jetzt endlich ziemlich viel mehr an Holkis Anspielungen verstehe, die er da immer so macht. Wenn er zum Beispiel von der Oma im Bollerwagen redet.
Oder Käffchen, Heinz.
Genau.
Käffchen.
Für mich lieber gar nichts.
Ja, ist ein Kultfilm, wie man es so gerne nennt. Stefan, ich habe schon rausgehört, du fandest ihn weniger begeisternd.
Oh, ist dir das tatsächlich aufgefallen? Weiß ich nicht. Bin mit dem Film irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich habe halt gerade am Anfang ein riesengroßes Problem damit gehabt, mit dem Maß an Fremdschämen, was da alles drin gewesen ist und so dieses krampfhaft Lustige. Und ja, war irgendwie nicht so richtig my cup of tea. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ob H.P. Kerkeling damals schon sein Coming-out gehabt hatte. Weil, also mittlerweile wissen wir, dass der Kerkeling...
Das ist eine gute Frage. Der wurde ja zwangs geoutet.
Ach, der wurde gedoxt? Weiß ich jetzt gar nicht.
Da war mal so ein Interview in der Bild.
Ja.
Von einem anderen deutschen Star. Das war so ein... Genau, das skandalöse Zwangs-Coming-Out von H.P. Kerkeling. Warte, wer hat ihn denn geoutet? In der Bild, glaube ich, war das sogar.
Ja, nee, weiß ich nicht.
Genau, Rosa von Braunheim. Das war ja so eine offene, schwule Figur. Vor 20 Jahren, wann war das? Also 1991. Also ich glaube, da war er schon offen schwul. Okay. Und da war halt so ein Interview. Und ich glaube, da wurde dann, hat Rosa von Braunheim dann gesagt, ja, der H.P. Kerkeling und der Alfred Biolek, die sind ja beide auch schwul. Und das wurde dann so gedruckt.
Ah, okay. Ja, Bildzeitung hat sich natürlich gedacht,
Oder wo war das irgendwie, RTL oder irgendwo war das dann halt. Das war damals dieser Skandal. Okay. Aber der Artikel ist von 2011, den ich hier offen habe. Und das vor 20 Jahren, also 1991, da war er dann schon 2 Jahre lang offen schwul.
Ja. Ja. Nee, weiß ich nicht. Und ich bin mit dem ganzen Ding irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich weiß nicht, habe ich das sogar bei Twitter geschrieben, dass ich jetzt wieder weiß, warum ich deutsche Filme eigentlich nicht mag. War irgendwie alles so irr.
Das fand ich. Also ich mag ja deutsche Filme eigentlich auch nicht. Das mag jetzt einige überraschen. Aber das ist einer der wenigen deutschen Filme, die ich richtig gut finde.
Ja, mir ging es ja auch eher so wie dir, Christopher. Also ich fand das überhaupt nicht so, dass ich den Jach fand. Also für mich ist es auch eher einer der besseren deutschen Filme. Und insgesamt ist er mit in einem guten Feld drin, würde ich mal sagen.
Ja, es ist halt im Endeffekt, es ist halt einfach eine Geschmacksfrage. Also ihr habt kein... Nee, Quatsch. Ich habe ja mitgekriegt, dass euch der Film gefallen hat, weil ich habe euch ja irgendwie die Woche über bei Skype beobachtet und ihr habt euch ja ständig irgendwelche One-Liner und Zeug um die Ohren gehauen und dass euch der Film gefallen hat. Ja, Herrgott.
Es ist halt... wir haben ja dann... es gibt ja einen Audiokommentar von der Medienkuh und das sind ja beides der Dominik und der Kevin, die waren ja beide auch im Fernsehen mal wirklich drin und erzählen halt schon so, dass es zwar übertrieben ist, was da dargestellt wird, aber zu Teilen doch schon so war.
Ja.
Also dass gerade die Kabelträger die Dödel waren und dass manche Moderatoren wirklich Starallüren haben.
Ja.
Ja klar, ich meine, das ist alles überspitzt, das ist ja ganz normal.
Kann ich wirklich nur empfehlen, den Film nochmal mit dem Audiokommentar von der Medienkuh zu sehen. Gerade wo sie das mit auseinandernehmen, wo er dann Heinz Wäscher kennenlernt und dann ziemlich schnell merkt, dass das ein Arsch ist und sie sagen dann, ja, sie haben das jetzt auf den Tag runtergespitzt, normalerweise dauert das so eine Woche oder zwei.
Ja, ja. Das ist ja, also die Besetzung ist ja sehr interessant. Heinz Schenk war ja zu dem Zeitpunkt wirklich ein bekannter Fernsehmoderator. Und war wirklich halt so der nette Onkel aus dem Fernsehen.
Ja, ja. Und da hat man ja hin und wieder gedacht, dann, also ich weiß nicht, ich habe irgendwo dann mal auch so ein paar Geschichten gehört, dass der halt dann doch nicht so nett sein soll.
Ja, also was ich gehört habe, war, dass es ihm relativ schwer gefallen ist, dieses Arschloch jetzt mal offen zu spielen. Kann natürlich sein, dass ich glaube auch, dass Thomas Gottschalk und Markus Lanz und also was man ja von Günther Jauch hört, ist, dass der ja schon ziemliche Allüren hat. Und von wegen, dass man eher, wenn man da Gast in seiner Sendung ist, erstmal ins Büro, also eine Audienz in seinem Büro hat vor der Sendung und solche Sachen, das ist halt.
Ja, ja, und zudem auch privat irgendwie ziemlich seltsam drauf ist, gelinde gesagt.
Ja. Genau. Und wo wir schon beim hab ich gehört darüber sind, der Sascha, mit dem habe ich mich im Nachgespräch nach unserem Interview zum Pottwichteln noch ein bisschen unterhalten und da ging es dann halt auch zu dem Film und er hatte sowas erzählt wie von wegen, dass da wo irgend sowas wie in der sowas in der Art eine Fortsetzung in Planung war, aber dass das dann an seinem Mann gescheitert ist, an Harpe Kerkelings Mann. Das ist ja der
Du meinst Colagrossi?
Das ist ja der Colagrossi, dass ich da wo angeblich ziemlich bei allem mit einmischen will, was da mit Habe Kerkeling zu tun hat. Und das geht wohl ziemlich viel auf die Nerven mit der Dauer.
Ja, mit dem war er ja sehr lange zusammen und mit dem hat er auch viel gemeinsam gemacht. Also ich weiß noch, dass er dann zuletzt dieses Hörspiel gemacht hat. Also der hat sich jetzt von ihm getrennt, aber der hat halt viel, ich glaube, der hat viel die Musik gemacht. Der Colagrossi.
Auf ja, alle Fälle hat er das Drehbuch für das geschrieben.
Ah, okay. Also ich finde es ja, ich kann ja Happy Kerkeling heute nicht mehr ernst nehmen, weil er so rüberkommt wie Peter Schlönske nach einem Jahr. Also er hat genau diese Figur, die er dann verkörpert, dieser eigentlich etwas ungeschickte Junge, der dann aber halt berühmt geworden ist und jetzt auch irgendwie irgendwelche Allüren hat. So kommt er jetzt, wenn ich ihn jetzt irgendwie im Fernsehen sehe, wirklich rüber. Er trägt ja immer diesen affigen Schal, diesen affigen Seidenschal, den ich total beknackt finde. Und ja, er kommt halt auch wirklich so, also ja, man kann es nicht anders nennen, so ein bisschen affig rüber. Also weißt du, ich habe die letzten Jahren mal Happy Kerkeling im Fernsehen gesehen.
Nee, was wahrscheinlich bei mir dran liegt, dass ich nicht mehr so viel Fernsehen konsumiere.
Ja, also ihr müsst mal irgendwie auf YouTube irgendwie, keine Ahnung, er wird halt meistens auch nur noch zu irgendwelchen so Shows eingeladen, wenn es dann darum geht, irgendwie 20 Jahre Fernsehen oder so oder so solche Sachen und dann trägt er halt wirklich ständig diesen Schal und redet halt als wäre irgendwie die Königin von Dänemark.
Nee, war das nicht Schweden? Nee, Quatsch, Niederlande.
Genau, also es irgendwie völlig abgehoben, also so kommt er auf jeden Fall rüber. Heute, also früher war er halt, hat er sich halt immer so ein bisschen, ja, als der Tollpatsch gegeben, den er oft gespielt hat, ein bisschen, ja, volksnah kam es hin, aber jetzt irgendwie, ich finde, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen, weil er halt so rüberkommt wie Peter Schlönske am Ende des Films.
Jetzt steckt er so in dem,
was ich schon ein bisschen lustig finde.
Also in dem Mediensystem drin, was er eigentlich in seinem Film noch persifliert und wo er sich drüber lustig macht in dem Film.
Ja, also so sehe ich das.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, Harpe Kerkeling hat schon teilweise echt großartige Sachen gemacht, gerade wie eben die Königin der Niederlande oder was Belgien, ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich in den Königshäusern nicht so gut aus. Eben so gut nachzumachen, dass dann Leute wirklich gedacht haben, da sitzt eben jene Königin irgendwie in einem Auto und was halt immer wieder schade ist, dass solche Leute halt gerade im deutschen Fernsehen immer wieder so auf eine Figur begrenzt werden, gerade ja, Harpe Kerkeling eben diesen komischen Typen mit dem Schnauzbart. Ja, immer so, also, weiß ich nicht.
Ah, ja, wie hieß er denn gleich? Horst Schlemmer.
Horst Schlemmer.
Horst Schlemmer, genau. Also, ja, genau. Und die Figuren, die oder die Leute, die werden dann halt immer auf eine so eine Figur begrenzt und eingegrenzt und müssen dann halt immer ja lustig und immer das machen. Und mit dem Olm war es ja genau dasselbe mit Inge Koschinski und ja, es ist Uschi halt Blum.
Ja, obwohl, ja, genau. Also, Kerkeling hatte ja schon vor Schlemmer einige prägnante Figuren, nicht bloß eine, die er ja auch lange mitgezogen hat, gerade Uschi Blum und wie heißt der Paderborn singt. Das ist ja auch so eine Figur, die er länger mitgezogen hat.
Ja, stimmt, das ist auch so eine wiederkehrende Figur. Und auch aus Pauline'sche. Das ist ja auch, was er schon beim Bond-Film sich ausgedacht hatte.
Stimmt.
Also den Schlemmer fand ich nie so wirklich lustig oder irgendwie unterhaltsam. Das war, den hat er halt durchgespielt, als er da diesen Ich kandidiere-Film gemacht hat. Wann war der, glaube ich, 2008 oder so? Stimmt, wo halt ständig als Horst Schlemmer aufgetreten ist, um halt diesen Film zu promoten. Und danach hat ihn ja auch wirklich weggeschlossen. Also da hat er auch gesagt, er macht das jetzt nicht mehr, also gar nicht mehr. Was ich auch gut finde, dass man so eine Figur auch dann wegschließen kann und nicht bis an sein Lebensende nur auf diese Figur reduziert wird. Uschi Glas hingegen finde ich total lustig, weil die halt
Uschi Blum, oder ja.
So ganz knapp an der Realität kratzt. Also so jetzt mit Helene Fischer und Uschi Blum, die unterscheiden sich nicht so groß.
Auch und halt Uschi Glas in jüngeren Jahren.
Ja, genau, aber jetzt halt mit Helene Fischer, mit ihr Atemlos durch die Nacht, das ist genauso dieser schmutzige Hausfrauenschlager, der auch dieser berühr mich, verführ mich, benutz mich, beschmutz mich ist. Und das ist genau die gleiche Wellenlänge wie Helene Fischer und das ist halt so an der Realität kratzt, das ist halt, was gute Satire ausmacht und das hat er schon sehr gut getroffen mit Uschi Blum, wohingegen der Horst Schlemmer einfach nur irgendwann langweilig wurde.
Und vor allen Dingen, wie der Medienkurs da auch richtig ausgedrückt hat, das, was er da mit Uschi Blum in dem Film zeigt, ist noch besser produziert und klingt besser als einige aktuelle Schlagerstars, die da in solchen Shows auftreten.
Ja, schon. Ich mag halt also gerade hier eben um hier so Richtung Inge Koschinski und eben Horst Schlemmer und so. Ich mag solche Amboss-artigen Figuren einfach nicht. Also die halt wirklich so lustig und dann so mit dem Vorschlaghammer drauf und ach und das ist halt immer irgendwo dieselbe Masche und das mag ich nicht. Das mag ich bei sehr, sehr vielen Kabarettisten oder, also ich meine, das sieht man relativ häufig. Ich meine, guck dir irgendwie Mario Barth an. Der macht irgendwie
seit, Mario Barth hat ja gar keine Ideen. Der ist ja nur eine Figur und das ist sich selbst.
Ja, genau. Und ich meine, es gab mal Zeiten, da hat man wirklich über Mario Barth gelacht, aber das ist halt schon irgendwie 12, 13, 15 Jahre her. Wo man es halt so das erste Mal gesehen haben, so, hahaha, ja.
Vor 15 Jahren gab's ihn noch gar nicht.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das war halt so, beim ersten Mal sehen war es halt noch lustig und als du das dann das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gesehen hast, dann, haha, und dann irgendwann ist es halt dann komplett weg, weil du halt siehst, der kommt halt nicht mehr oder nicht irgendwas anderes und ja, so ähnlich geht's mir da eben auch bei Horst Schlemmer und solchen Figuren.
Was mir beim Schauen des Films sehr lustig aufgefallen ist, ist, dass sie ja so eine Art Kreislauf quasi darstellen. Eine Art Kreislauf, in dem am Ende dann trotzdem wieder alles gleich bleibt. So am Anfang kommt dann ein junger Wilder dazu, will alles ändern, aber dann kommt auch immer bloß diese Plattitüde, ja, was wollen wir denn jetzt anders machen? Ja, alles. Und dann haben sie nicht wirklich so richtig die Ideen, was sie jetzt anders machen wollen und nach Jahren machen sie halt immer noch dieselbe gequirlte Scheiße wie am Anfang an und
genau, wann soll der Glückshase jetzt eigentlich runterkommen? Und so, ja, wir müssen da jetzt erstmal ein Brainstorming machen, müssen mal gucken, wo der Glückshase, ja, dann machen wir es halt trotzdem wieder so wie seit 20 Jahren.
Ja, seit 20 Jahren wird's, ja. Und auch die Probe, dass er halt nach 20 Jahren haben sie sich immer noch nicht aufs Licht geeinigt. Und ich wette, das war wahrscheinlich auch bei jeder Probe eine andere Lichtfarbe gefordert wird von Heinz Wäscher. Und dass er auch seit 20 Jahren nicht genau auf den Text, auf die Musik singen kann bei der Probe.
Ja, oder er steht halt nicht genau im Licht oder ja, und immer sucht er sich irgendeinen anderen Grund raus, wer denn gerade mal schuld ist.
Ja, genau. Aber auch dieser Regisseur, dieser österreichische Regisseur, der ja so ein bisschen so innerlich aufgegeben hat. Also alle haben ja irgendwie innerlich aufgegeben. Also auch der andere Mann da, dessen Namen ich glaube ich nicht kenne oder wahrscheinlich auch nie gesagt wird. Und dann die Frau, die halt kurz vorm Nervenzusammenbruch steht.
Das ist unglaublich, ständig. Was wir hier machen. Das muss man sich mal vorstellen, was wir hier machen. Das ist unglaublich.
Dieser genau, Wahnsinn. Genau.
Ja, und dann halt Karin, die halt immer im Käffchen kommt und irgendwie den Laden sehr subtil zusammenhält, indem sie alle Leute vor dem Zusammenbruch bewahrt.
Hm. Ja, und dann halt das mit dem, dass wenn ein Junge kommt und der auf so verkrustete Strukturen trifft, wo sich dann doch nichts ändern will, dass er dann auch irgendwann abstumpft und in so Star Adion verfällt, wie es dann ja auch unserem Helden passiert quasi.
Ja, gut, naja, das ist... Er bringt ja diesen Sketch-Part mit rein. Das war ja für die damalige Zeit doch schon fast eine Neuerung. Also, dass man jetzt Sketche in solchen Shows spielt.
Ja.
Und, aber trotzdem, es ist halt immer noch die Showtreppe, es ist immer noch das gleiche Lied, nach 21 Jahren. Und ja, es wird dann halt voll vom Erfolg eingenommen.
Ja, ich meine, das hast du ja aber bei solchen eingefahrenen Strukturen, egal ob das jetzt irgendwie Fernsehen ist oder ob das irgendwelche anderen Sachen sind, hast du ja relativ häufig, dass halt irgendwie die jungen Wilden kommen, die wollen irgendwie alles verändern, die Strukturen sind aber so eingefahren, ja, dass die Leute dann nicht die Strukturen ändern, sondern dass die Strukturen dann die Leute ändern, ne? Also das Typische, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert es sich nicht der Teufel, sondern der Teufel verändert dich.
Ja. Diese Show kann man ja auch auf die reale Welt quasi umsetzen. Bestes Beispiel ist für mich da in dem Zusammenhang Wetten, dass, was sie ja auch bis zum Tod quasi immer weiter die Maschine haben laufen lassen und dann haben sie es zwar nach Gottschalk haben sie versucht was zu ändern, aber sie haben halt auch an den falschen Rädern gedreht und am Ende kam halt nur noch mehr Murks und mehr Murks.
Ja, aber ja, im Grunde ist das Ende von Wetten, dass ziemlich gut in dem Film beschrieben. Also ich glaube nicht, dass Markus Lanz dann schon als dieser Newcomer kam, sondern als etablierte Größe, aber trotzdem, man hat gemerkt, dass sie viel versucht haben, aber nichts gezogen hat.
Ich glaube aber auch, dass du an so einer, ja weiß ich nicht, Samstagabendsendung, die irgendwie einmal im Monat läuft, nach, ich weiß nicht, wie lange lief Wetten, dass, irgendwie 30 Jahre?
Ewig
lang halt, dass du da noch groß irgendwie, also du hast da nicht mal mehr den Platz oder den Spielraum, da irgendwie groß was dran zu verändern, weil erstens gibt's immer Leute, die sich drüber aufregen werden, wenn du was anderes machst, weil das war ja schon immer so. Und auf der anderen Seite ist es halt echt so irgendwie, ja, du hast da nicht mehr die Freiheit, da irgendwie noch groß was zu verändern.
Ja, das Einzige, was bei der Sache, bei Wetten, dass etwas netter abgelaufen ist, könnte man sagen, als im Film ist, wie Gottschalk abgetreten ist. Er wurde halt nicht rausgekantet und aufgrund von irgendeinem Skandal, den er produziert hat, rausgeworfen einfach so, sondern er hat ja selber gesagt, oh, der Unfall, das kann ich dann nicht mehr so weitermachen mit der Show.
Das. Wobei der Unfall ja schon ein gewisser Skandal gewesen ist, also so ganz ohne Außeneinwirkung war das Ganze ja dann doch nicht.
Ja, aber es hing halt nicht an Gottschalks Unkompetenz quasi, dass die Sendung irgendwann mal doch abgesetzt wurde.
Ja, der hat vielleicht einfach bloß noch einen triftigen Grund gesucht, einfach dann irgendwann zu sagen, okay, ja, ich mach das jetzt lang genug, jetzt machen wir einen Sack zu.
Ja, und ich glaube, es wäre einfach eine gute Stelle gewesen, um auch das dann zu beenden mit dem Ende von Gottschalk.
Wahrscheinlich schon. Ich meine, der hat's ja schon ewig gemacht und da dann zu sagen, okay, läuft nicht mehr, ist nicht mehr, einstampfen und neu machen, ne?
Das hatten sie ja davor ja schon mal versucht, den Gottschalk einfach mal irgendwann wegzunehmen mit dem Lippi. Das hat ja auch nicht funktioniert.
Der Lippi war doch zwischen Elzner und Gottschalk.
Nee, der war zwischen Gottschalk und Gottschalk, der Lippi.
Ah, okay.
Sorry. Weiß ich nicht. Wie gesagt, also ich glaube, es ist echt schwer dann bei solchen Unterhaltungsdickschiffen dann, also du kannst es eigentlich nur falsch machen, wenn du anfängst. Also wie gesagt, einstampfen, neu machen und dann halt wirklich was komplett Neues machen und nicht dann ewig versuchen, da dran rumzuregulieren, weil es geht dann meistens bloß eine sehr, sehr kurze Zeit dann noch gut und dann sind die Einschaltquoten eben so runter, dass die Sendung dann im Zweifelsfall eh abgesetzt wird.
Aber dann merkt man halt auch wieder, dass die beim ZDF nicht wirklich Ideen haben, sowas eine Samstagabend für in der Sendung zu bringen. Der einzigen Ideen, die sie haben, ist, lass uns Eier beim Schlüpfen zuschauen.
Ja, nee, das Ding ist halt irgendwo, ja, Frank Elstner, der ja doch seines Zeichens für sehr, sehr viele solcher Sendungen ja zuständig war, beziehungsweise die halt einfach gemacht hat und die Formate entwickelt hat und das ganze Zeug, und solche Leute fehlen halt einfach, und dann fehlt halt einfach auch der Mut, eben neue Konzepte mal zumindest zu probieren, und dann werden die irgendwie mal angestoßen, dann laufen die irgendwie mal so ein, zwei Episoden, und dann ist da nicht mal irgendwo die Zeit oder die Möglichkeit da, dass sich dafür überhaupt irgendjemand interessieren könnte, und dann so merken, oh hey, das ist ja doch ganz geil, und wir fangen jetzt da mal an zu gucken und dann dabei zu bleiben, und die Zeit und die Möglichkeiten sind einfach nicht da. Das wird halt dann irgendwie nach ein, zwei, drei Episoden dann irgendwie abgesägt. Ich meine, wie viele Sendungen gibt's da, die irgendwie eben genau, ja, oder denen das genau...
Das sehen wir jetzt ja gerade mit LeFloid. Also das ist, was Holger auch öfter sagt. Also LeFloid hat jetzt bei 1 Plus irgendwie eine Sendung bekommen, aber die ist jetzt auch erstmal nur für 2 Folgen geplant.
Super.
Und da ist halt auch kein Mut dahinter. Da heißt es, ja, dann schauen wir mal, und wenn es halt gut läuft, kriegst du halt länger, aber da hat halt niemand Planungssicherheit. Und das Gegenteil davon ist jetzt gerade Netflix, die ja Black Mirror gekauft haben und produzieren lassen. Ich glaube, ihr kennt Black Mirror, diese britische Serie, die so mit Technik-Dystopien umgeht.
Okay, ich hatte gerade ganz, ganz kurz Dark Mirror im Kopf.
Das sind so einzelne Folgen, die so, ja, so Fernsehfilmlänge haben und immer so eine technische Dystopie darstellen. Also einmal geht's darum, diese ständige Präsenz von Werbung, und ja, und manchmal geht's auch um irgendwie virale Videos und solche Sachen. Und es geht halt immer um diesen schwarzen Spiegel, also der Bildschirm, und wie der Mensch sich darin verliert. Und davon gab's jetzt 6 Folgen. Aber halt, also so wie Sherlock, also halt immer so 90 Minuten lang. Und jetzt hat Netflix diese Serie gekauft, also lässt jetzt auch neue Folgen produzieren. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir lassen jetzt mal 12 Folgen produzieren von der Serie, wo es bisher nur 6 gibt. Was einfach zeigt, dass sie Vertrauen in diese Serie haben. Okay, sie wissen jetzt schon, dass die gut ankommt. Aber trotzdem, dass da die BBC nicht gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt 12 Folgen. Also das ist halt, dass die hergebrachten Fernsehsender einfach keinen Mut haben, sich mal auf so eine Serie einzulassen. Wir haben das ja auch bei der Millionärswahl gesehen mit Elton, wo dann die Einschaltquoten so schlecht waren, dass die Serie dann irgendwie ins Internet verlagert wurde und so lange geschoben wurde, bis es niemanden wirklich interessiert hat. Und dass man da auch nicht mal irgendwie den Mut oder einfach mal das Durchhaltevermögen zu hat, mal zu sagen, okay, wir spielen das jetzt mal durch, auch wenn es scheiße ist.
Ganz ehrlich, bei der Geschichte mit LeFloid, glaube ich sogar eher noch, dass da ein Antrieb da gewesen ist. Ich denke, ganz ehrlich, dass da eher so der Antrieb da gewesen ist, so, hey, wir holen uns da jetzt mal so einen Typen von YouTube, der einfach diese ganzen jungen Leute abholt. Dem geben wir jetzt mal für 2 Episoden eine Fernsehsendung, und dann merken die jungen Leute, hey, in diesem Fernsehen passiert ja was. Vielleicht gucken, oder vielleicht bleiben da einfach ein paar Leute kleben, die dann halt auch andere Sendungen gucken. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das irgendwo in irgendwelchen Köpfen so gelaufen ist. Also dass der Typ, ich meine, ich habe mir ein paar Sachen von dem angeguckt, okay, finde ich jetzt nicht so toll.
Ja, es geht ja nicht darum, wie man LeFloid findet, sondern einfach darum,
aber dass das halt einfach so, um die jungen Menschen abzuholen. Dass es darum ging, dass um die halt wieder, sag ich mal, an das doch eher ältere Medium dann auf irgendeine Art und Weise ranzuführen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo in irgendeinem Ansatz überhaupt der Mut oder die Absicht da gewesen ist, dem wirklich dauerhaft da wirklich eine Chance zu geben. Okay, es hätte auch sein können, der geht völlig durch die Decke, aber dann hätten sie im Prinzip ihren Sinn auch erfüllt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ernsthaft darum ging, LeFloid im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine TV-Sendung zu geben.
Ich würde auch mal sagen.
Ja, genau, aber das wäre halt, ja.
Ich würde auch mal sagen, also, dass das Öffentlich-Rechtliche die Möglichkeiten nicht hat, ist ja gar nicht so. Sie haben Geld, und sie haben auch, gerade das ZDF hat einige vielversprechende Leute, aber was sie halt damit machen, ist sehr fragwürdig. Zum Beispiel lassen sie einen Böhmermann auf dem Zweitkanal verrotten, und das ist halt alles nicht so schön.
Ja.
Und
Sie haben die Möglichkeiten, sie haben das Publikum, sie haben die Kohle und machen es nicht. Wobei ich dir ehrlich gesagt sagen muss, dass unser Chat ja auch recht hat. Er fragt gerade nämlich, der Chat, warum muss alles immer ins TV? Das sollte eigentlich eh schon überwunden sein, ist es aber leider nicht. Internet ist halt immer noch eine Nische und TV hat halt einfach prinzipiell, zumindest in Deutschland, mehr Kohle. Klar, ich meine, es gibt jetzt solche Beispiele wie Netflix, die da doch ziemlich viel ziemlich richtig machen aktuell, aber jetzt so in der deutschen Medienlandschaft gibt's sowas nicht.
Naja, TV ist ja nicht gleich TV, also es ist ja, also wir sehen es ja bei Neo Magazin Royal, das ist ja eine Sendung, die im Grunde fürs klassische Fernsehen produziert wird, aber zu 99% im Internet stattfindet. Also ja, klar. Ich sag mal so, 80% der Leute, die Neo Magazin Royal regelmäßig schauen, werden dazu kein Fernseher anmachen.
Ja, ich meine, das verlagert sich jetzt ja schon. Also selbst bei den Klassikern TM, ja, wie beim Tatort. Ich meine, wer von euch, ne, wir machen ja diesen komischen anderen Podcast da. Ich meine, guckst du dir das wirklich live im TV an? Also heißt, du schaltest ein Gerät an, was einzig dafür da ist, TV-Programm zu empfangen, oder guckst du dir das irgendwo auf dem Rechner an, sei es über einen Livestream oder sei es dann eben zeitsouverän, dann halt über die Mediathek?
Ich guck's tatsächlich.
Also ich schaue es tatsächlich noch.
Ich guck's tatsächlich auch noch im Fernsehen an, aber auch bloß, weil ich einen Fernseher dastehen habe und man beim Fernseher nicht die Gefahr hat von Internetrucklern.
Okay, habe ich jetzt hier nicht so die Probleme, wobei ich ja sagen muss, dass ich meine letzte Episode Tatort weder auf einem Rechner noch auf einem Fernseher angeguckt habe. Mhm. Hint, hint.
Ja, kommt drauf an. Hast du einen Digitalprojektor im Kino gehabt?
Ich gehe davon aus, dass es ein Digitalprojektor gewesen ist. Aber ich habe mir die dann wirklich im Kino angeguckt und war echt cool. Es war vor allem echt cool, mal das Intro über eine richtig krasse Anlage zu hören. Das hatte schon was.
Ja. Nee, also es geht ja einfach darum, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Theorie eine gute Idee ist. Da bin ich immer noch der Meinung, dass das Fernsehen, was nicht von Werbepartnern abhängt, was ein gesichertes Einkommen durch öffentliche Verordnung hat, dass das eigentlich eine gute Idee ist und dass da sehr viel Gutes bei rumkommen kann. Das sieht man ja bei der BBC zum Beispiel. Könnte. Aber natürlich ist es auch praktisch so, dass da sehr viel schief läuft. Dass zum Beispiel die ARD 99 Millionen zusätzliches Geld von über 99 Millionen Euro beantragt und das anscheinend immer noch nicht reicht, dass das ZDF ein 8,9 Milliarden Euro Betrieb ist und trotzdem keinen gescheiten Journalismus auf die Reihe kriegt, dass da keine neuen Formate entwickelt werden. Da läuft sehr, sehr viel schief.
Ja.
Yep. Aber ich finde es im Grunde eine gute Idee. Und wenn ich von Fernsehen rede, dann rede ich nicht davon, dass das irgendwann mal über terrestrische Grundeinspeisung bei mir im Fernsehen passiert, sondern dass das auch generell passiert, jetzt egal vom eigentlichen Konsummedium.
Ja, ich meine, man sieht's ja immer wieder. Ich meine, es gibt dann so diese kleinen Nischen, die sich dann irgendwie eben gerade auch durch Digitalfernsehen dann ja doch leider, im Gegenteil, zum Glück aufgetan haben. Ich meine, es gibt solche Sachen wie Art, die teilweise echt unglaublich geiles Zeug machen, die zum Beispiel dabei gewesen sind, Metropolis zum Beispiel zu restaurieren. Also die waren da doch ziemlich aktiv da auch mit dabei und das dann halt auch wieder eben ins TV zu bringen. Oder eben ja, Neo und das ganze Zeug, alles, was da so irgendwie so im Hintergrund mit rum. Aber das Schlimme dabei ist, dass die eben dann nicht diese Milliarden Beträge zur Verfügung haben, sonst die kriegen da irgendwie so von dem ganzen Kuchen irgendwie, also die richtig geiles Zeug machen, die kriegen da ein paar Krümel ab. Und ich meine, Arte ist immer noch irgendwie so eine Koexistenz aus deutschem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und irgendwie französischem, weil es deswegen wohl auch irgendwann mal angestoßen wurde, aber die machen teilweise echt tolles Zeug und die haben halt einfach nie genügend Kohle dafür, wirklich weiter oder noch mehr solches cooles Zeug zu machen oder eben noch größer und noch besser. Und das leuchtet mir halt bei diesem ganzen Gebilde öffentlich-rechtliches oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich meine, es gibt ja auch immer noch dieses UKW-Radio, was es ja auch geben soll, weil es stellenweise halt auch toll ist. Aber der ganze große Haufen ist halt scheiße.
Da muss ich auch sagen, also beim Öffentlich-Rechtlichen ist das ja wirklich bloß in ganz kleinen Spuren quasi zu merken, wenn sie überhaupt mal mutig in Anführungszeichen sind. Da da geht's beim Privatfernsehen schon noch anders ab. Das kann man zwar kritisch sehen, wie man will, Privatfernsehen, aber ich finde, da steckt immer noch ein bisschen mehr Mut dahinter. Seien es jetzt solche privaten Projekte wie Rocket Beans TV, was ja eigentlich auch privates Fernsehen ist, wenn man es so sehen will, bloß halt übers Internet verbreitet. Oder auch zum Beispiel die großen Häuser wie ProSieben, die den Raab halt jahrelang haben machen lassen. Und ja.
Ja, Rocket Beans ist nochmal was Eigenes, weil Rocket Beans eigentlich, die sind ja kein Fernsehsender. Rocket Beans ist halt eine Produktionsfirma, wenn man es mal runterbricht. Und solche Produktionsfirmen gibt es in Deutschland zuhauf, die halt einfach im Auftrag von Sender XY, wie es bei Rocket Beans zum Beispiel war, irgendwie am Anfang MTV und dann halt MTV und Viva zusammen, also halt das ist Viacom-Zeug da, die halt im Auftrag ihr Konzept produziert haben.
Aber den 24-Stunden-Kanal einfach mal hier zu besenden, das verstehe ich schon auch mit als Fernsehen. Linear, 24 Stunden, immer Programm. Das ist für mich, was Fernsehen ausmacht.
Ja, ich find's halt toll, ne? Ich meine, die haben halt gesagt, hey, die haben uns jetzt irgendwie diesen Sendeplatz weggenommen und von wegen so, ja, wir haben jetzt irgendwie diesen Sendeplatz nicht mehr. Ich meine, das ist denen ja schon mal passiert, damals bei Giga, als das Ganze dann bloß noch auf digitalen Sat-Empfangbar war. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt selber, bis einer weint. Und wenn es hier im Zweifelsfall wir sind, dann ist das schade, aber wir haben es wenigstens versucht. Und offensichtlich scheint das zumindest so, wie man sich das jetzt so anguckt, dann doch auch längerfristig zu funktionieren, was ich toll finde, was ich unglaublich toll finde. Ich guck ehrlich gesagt in letzter Zeit, also Twitch sowieso ist für mich uninteressant, also dieses Live-Zeug, weil habe ich einfach keine Zeit dazu. Ich habe ein paar Formate, die ich echt gern gucke und die ich regelmäßig schaue. Es kommen dann immer wieder mal so ein paar neue Sachen, wo sie sich auch an neuen Dingen ausprobieren, die ich spannend finde und die ich gucke. Ich gucke mir das dann halt auf YouTube an, drauf geschissen. Ja, und was halt toll ist und was teilweise echt mutig ist und dann probieren sie es halt mal und sehen dann so, okay, klang als Idee toller, als es im Endeffekt dann ist. Gut, dann lassen wir es halt, machen halt irgendwas anderes, so probieren halt irgendwas anderes. Ich finde das so unglaublich mutig, was die Rocket Beans da insgesamt machen. Ja, also ich habe solchen Respekt davor und ich finde es toll, dass es offensichtlich oder scheinbar funktioniert.
Ja, sind jetzt beinahe ein Jahr dabei.
Ja.
Dreivierteljahr.
Yay.
Ja, wir sind ein bisschen vom Film abgeschwiffen.
So ein kleines
bisschen. Den wir eigentlich besprechen wollten. Aber es liegt natürlich auch nahe, weil es ja nicht falsch, was wir gemacht haben. Aber ich würde doch noch gern, ja, wie finden wir jetzt wieder zum Film zurück? Es gab ja dann, also diese Schauspieler, die dann Mutter und Oma und Opa gespielt haben, sind ja auch nicht unbekannt. Also Elisabeth Volkmann, die Mutter gespielt hat, die war doch eine relativ bekannte Schauspielerin. Kennt man das? Kästner? Haushornreport, Ledermäppchenreport. Das klingt irgendwie schmutzig. Ja, genau. Also auf jeden Fall ist die eine bekanntere Schauspielerin. Entschuldigung, irgendwie war jetzt gerade stille, oder?
Elisabeth Volkmann, die Stimme von Marge Simpson, also die ursprüngliche deutsche Stimme von Marge Simpson. Bevor es dann nach ihrem Tod dann Anke Engelke übernommen hat. Elisabeth Volkmann hat ziemlich viel gemacht.
Ja, warte, ich hab's jetzt hier. Derek.
Ja.
Stadtrevier.
Also, stimmt, da war's auch.
Genau. Und klar, Heinz Schenk kannte man.
Ja.
Dirk Bach,
Ich glaube, Harpe Kerkeling war eigentlich zu der Zeit auch schon nicht mehr so ein ganz kleiner, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also 93, da war er schon, sagen wir mal, fast schon auf dem Höhepunkt. Also wann war das mit dieser Schweden-Geschichte? Jetzt müsste ich gerade mal, ich schaue es gerade mal nach. Auf jeden Fall, also ich glaube, in den 90ern war fast schon sein Höhepunkt.
Hier von wegen Hurz und so, ne? Also
ja,
wo er sich da vor so ein Arzi-Publikum hingestellt hat und dann eben eine Opernnummer persifliert hat und es dann tatsächlich Leute gab, die dann wirklich ernsthaft drüber diskutiert haben, in welcher Art und Weise das jetzt eben Kunst gewesen ist und was der Künstler damit ausdrücken wollte. Und ja, ich glaube, er hat an der Stelle auch ein paar Menschen angepisst.
Ja, also die Geschichte mit Königin Beatrix, Königin der Niederlande übrigens.
Ja, doch. Mein erster Rateversuch doch dann richtig.
Ja, war 1991. Also ich bin nicht, wenn man das jetzt mal als Höhepunkt seines Schaffens bezeichnen könnte, dann war kein Pardon ganz klar nicht mehr nicht mehr, also war da kein Newcomer, sondern war da schon eine etablierte Größe zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, was man auch sehen konnte, dass er solche Schauspieler wie Elisabeth Volkmann oder Heinz Schenk für solche Rollen gewinnen konnte. Also auf jeden Fall, es gibt ja, habt ihr noch andere Filme mit H.P. Kerkeling gesehen?
Schwierig.
Boah. Müsste ich jetzt echt überlegen, wobei der, also ja, hat er jetzt so viele andere wirklich so Filme gemacht? Also, ja, sicher hat er. Total normal, ja gut.
Also ich habe einen Film gesehen, habe ich mal irgendwie durch Zufall im NDR gesehen, das ist Willy und die Windsors, wo es darum geht, dass die englische Königin abgesetzt wird und die Familie Windsor beim entfernten Verwandten in Hannover, nämlich Willy, unterkommt. Ach, das ja, ist auch schon eine Geschichte, wo dann wieder
Ich meine, so preislich ist er ja schon ganz gut bedacht worden, ne? Ich meine, Grimme-Preis und
ja, ja.
Deutscher, Bayerischer Fernsehpreis, Goldene Kamera, Gong, also er hat eigentlich schon ziemlich viel, Bambi, also er hat schon ziemlich viel mitgenommen.
Wann war Willy und die Windsors? Ich glaube, das war früher. Steht jetzt gar nicht hier.
Right. Wobei, okay, den Bayerischen Fernsehpreis hat er für die 70er-Show bekommen, wo er halt irgendwie Zeug da, ja. Ah, ja.
Ja, auf jeden Fall hat er auch viele Filme gemacht, also auch Ein Mann, ein Fjord sind halt viele Filme, die jetzt halt unter dem Radar gelaufen sind, aber nichtsdestotrotz nicht schlecht waren.
Übrigens, Willy und die Windsors war 96.
Ja. Wieso steht? Ach, da steht's, genau, Willy Bettenberg.
Weiß ich nicht, so Lindenstraße, aber irgendwie so. Ja, gut, dann halt als...
Ja, also Horst Schlimmer, Ich keine Tiere war jetzt der letzte Film, wo er wirklich, also was sein Film war, und dann hat er noch in einer Folge, hat er jetzt noch beim Traumschiff mal mitgespielt.
Und als Synchronstimme so halt noch hier und da aufgetreten.
Ja.
Fupanda 1 und 2 und Frozen in der deutschen Version.
Ja. Genau.
Ist das wirklich die Eiskönigin?
Oh ja.
Gott. Und dann noch, oh Gott, ist das wieder so eine schlimme Eindeutschung. Frozen oder die Eiskönigin. Völlig unverfroren. Das klingt ja schon fast wie...
Ja, ja.
Oh, das ist so schlimm. Deswegen gucke ich mir... Hey, ohne Scheiß, deswegen gucke ich mir Filme in Englisch an.
Ja.
Das geht gar nicht.
Er hatte dann auch noch dieses Buch geschrieben, Ich bin dann mal weg, was ich sehr gut fand. Besonders das Hörbuch, was er selbst eingesprochen hat, wo er den Jakobsweg gelaufen ist. Und darüber halt so eine, ja, so eine Art Autobiografie geschrieben hat. Das kann man sich sehr gut anhören, weil er dann halt auch, sehr schlicht, aber halt in seinem typischen Stil diese Geschichte vorlesen. Das ist schon sehr interessant, was er da erlebt hat. Aber wie gesagt, heute kann ich ihn einfach nicht ernst nehmen, weil er halt immer diesen affigen Schal trägt und immer so ein bisschen affektiert rüberkommt.
Was ich bei dem Film noch bemerkenswert finde, ist auf alle Fälle, dass da auch wieder kein einziger normaler Charakter drin ist. Die haben alle irgendwie einen Klatsch weg von der Familie über die Frau dort beim Sender am Empfang, wo sie immer über ihr Leid klagt, wie denn ihr Rücken wehtut, als wär's mit
falsch.
Dem...
Falsch. Es gab in dem ganzen Film eine einzige normale Person. Und das war's Love Interest. Das war die Frau
von... Aber der war doch total eso verschwurbelt.
Ja, aber so mal abgesehen, also so im Vergleich, im Kontrast zu den anderen Figuren, war die, glaube ich, in dem ganzen Ding noch die normalste. Du,
aber mit
ja gut, ja, der hatte halt den Klatscher mit ja, den
Sternzeichen. Ich mach dir mal einen Mandeltee und dann mit dieser Meditation, die gar nicht so richtig in den Film reinpasst, auch Mom.
Ja, okay. Fair point, aber so im Vergleich zu den anderen Figuren war die nicht so over the top oder anders.
Ja, sie war anders over the top auf alle Fälle. Und sie hat auf alle Fälle gesehen, okay. Bei den Leuten, die im Medienbusiness sind, was bei denen so alles an der Klatsche ist und hat das auch immer schön kommentiert. Wenn sie da.
Ich könnte da Geschichten erzählen.
Wenn er auf dem Sofa sitzt und immer so Sülz.
Ja.
Ja.
Ja, also ich glaube auch dieses mit diesem ESO-Geschichte, das war halt damals noch anders konnotiert. Also, dass man halt wirklich irgendwie nach Indien fährt und sich da irgendwie selbst findet. Also, das war halt schon als Witz gedacht und so ein bisschen sich drüber lustig machen, aber es war halt anders als heute oder in unserem Umfeld, wo wir halt täglich gegen so Schwachsinn wie Homöopathie kämpfen müssen.
Ich glaube, das war dann damals noch so die Figur, ja, so die alternative grüne Trulla. Ja,
das war halt noch.
Es waren andere Zeiten damals.
Ja.
Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, stimmt schon. Also die Figuren waren halt alle irgendwo an irgendeiner Stelle, die waren immer und komplett völlig überspitzt und ja, wie gesagt, und immer dieser Fremdschämfaktor und
Fettes.
Ja, es waren halt die 90er.
Fandest du das Fremdschämen? Groß
geworden und wir waren nicht alle so.
Ganz lustig und nett.
Massiv. Nee, ohne Scheiß, ich fand das ganz, ganz schlimm. Also ich mag das ehrlich gesagt auch an Filmen nicht, wenn ich, also Ziel ist ja eigentlich so von wegen so, ja, du hast eine Hauptfigur und zu der baust du als Zuschauer irgendwo eine gewisse Beziehung auf. Und das geht bei mir relativ schnell und ich habe dann aber auch eben relativ schnell satt, dass ich mich, beziehungsweise ich habe dann eben einfach einen gewissen Ausschaltreflex, wenn ich anfange, mich für die Hauptperson zu schämen. Das mag ich nicht. Ich mag das Gefühl nicht, weiß ich nicht warum, aber ist halt so.
Ich meine eigentlich.
Das ist dann, wenn der zweite Teil des Films beginnt, also der Zeitsprung. Oder wann fängst du dich an, für die Figur zu schämen?
Ohne Scheiß, ich fand schon die erste halbe Stunde völlig unerträglich.
Ich finde eigentlich in der ersten Hälfte kann man sich noch super mit ihm identifizieren quasi. Und dann findet man zwar das Umfeld ein bisschen komisch, also ich fand es ein bisschen komisch, aber er selber, man spürt ja auch, wie er quasi in so einem komischen Umfeld wirken muss. Und ja. Wenn er dann zum Beispiel, ja, du bist ja jetzt mit dem großen Heinz Wäscher und kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen und ich putsch grad Zähne.
Ja, es war halt dann so irgendwie so, ja, der Sohnemann, wie geht's deinem Sohn? Übrigens, man ist beim Fernsehen und ja, dass er natürlich dann die Ausrede braucht und dann sagt, ja, ich bin jetzt beim Fernsehen, Kabelträger, oder beziehungsweise was er halt einfach als Lüge gemacht hat, erstmal so.
Er hat ja nicht Lüge gemacht, er hat seinen Vater nicht erzählt.
Er hat nichts gesagt. Nee, er hat ja bloß gesagt, er ist jetzt beim Fernsehen. Ja, weiß ich nicht. Es gibt da so ein gewisses Gefühl bei Filmen, wenn ich die angucke, das mag ich nicht und wenn sich's vermeiden lässt, schalte ich an der Stelle dann auch aus.
Ja, also anscheinend sagt H.P. Kerkeling in dem Audiokommentar auf der DVD, dass halt vielen der zweite Teil des Films nicht gefällt, weil dann halt der Hauptcharakter zu einem Bösewicht wird oder zu einem Unsympath wird.
Ja, es gibt genau das, was halt am Anfang der Unsympath gewesen ist. Aber das ist Charakterentwicklung, das ist ja eigentlich
ja, ist
schon in dem Film legitim.
Groß anders hätte man den Film ja auch nicht zu Ende bringen können, also.
Ich meine, es ist kein Heldenepos, ne? Also.
Ja. Wollen wir damit das jetzt hier abschließen? Wir reden schon fast eine Stunde darüber. Und ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es über den Film und die Thematik Fernsehen zu sagen gibt. Und mein Fazit ist, dass ich den Film weiterhin sehr, sehr gut finde. Einer der wenigen deutschen Filme, den ich mir immer wieder anschauen kann. es natürlich auch wahrscheinlich für einige dann nicht so ist, wenn sie dann halt sich fremdschämen für die Charaktere des Films. Erik, ja. Stefan.
Ja. Weiß nicht, Erik, wie viel Glückshasen gibst du?
Also, wenn wir von 5 Glückshasen würde ich 3,5 bis 4 schon geben. Also, mir hat er echt gut gefallen, okay. Und der ist auf alle Fälle auf meiner Liste der Filme gelandet, die man sich wieder mal angucken kann. Das hat der Max Snyder also, super ausgewählt.
Ich will euch, weiß Gott, den Film nicht madig machen. Im Gegenteil, es ist halt einfach nicht mein Ding. Ich meine, es ist ja auch mal toll, wenn ein Film polarisiert und wenn wir jetzt irgendwie den Film nicht komplett abfeiern und von daher. Bei mir ist es halt wirklich maximal, wenn überhaupt, ein Glückshase. Weiß ich nicht. Es war einfach nicht my cup of tea und von daher kann ja auch mal sein.
Ja, wir werden versuchen,
hast du jetzt schon deine?
Wieder einen Film auch auszusuchen, der dir gefällt, Stefan.
Das muss ja nicht sein. Ich meine, es kann ja auch mal sein, also, es ist ja vielleicht auch mal nett, wenn ich das immer nicht so abfeiere, wie ich das ja doch bei doch häufiger mal in der Kategorie gemacht habe. Also von daher, ja, also muss nicht unbedingt sein. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das sein muss, dass mir jeder Film gefallen muss. Also von daher, ja Gott, wenn es mir halt nicht gefällt, gefällt es mir halt nicht. Und also, ne?
Ja, auf jeden Fall ist es für mich ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte, beziehungsweise der deutschen Fernsehgeschichte. Also wenn man über das deutsche Fernsehen redet, kommt man eigentlich um den Film nicht drum herum, meiner Meinung nach. Und deswegen fand ich ihn ganz verdient in dieser Kategorie. Und Klassiker heißt ja nicht unbedingt, dass man ihn gut finden muss. Also, wir verbleiben dabei, dass wir gespaltener Meinung über diesen Film sind und schließen damit die Kategorie ab. Wir könnt bis zur nächsten Folge natürlich weitere Vorschläge für den Filmklassiker im November einreichen. Wir haben uns gedacht, da ja im November der neue James Bond Spectre rauskommt, dass wir James Bond Vorschläge dieses Mal bevorzugen werden und gerne einen James Bond Film schauen würden.
Spricht man das eigentlich im Deutschen Spectre aus oder Spectre?
Spectre. Inspektor. Genau, und damit beenden wir die Kategorie. Ich habe noch einen kleinen Vorspieler, den ich jetzt hier abspiele.
Dicken Bollerwagen bin ich nachts alleine losgezogen.
Genau, unsere Oma ist nachts ganz alleine losgeschoben. Mit Bollerwagen von Henne.
Doch der Henne war da noch gar nicht auf der Welt.
Natürlich, der hat doch dann die Cousine von der Lisbeth geheiratet.
Quatsch, der hatte Lisbeth geheiratet.
So, wir machen jetzt weiter mit den Picks, wie immer. Und da habe ich eine Sendung vorgeschlagen, eigentlich wegen dem Stefan, weil der Stefan in den letzten Folgen so oft den Adam Savage geplackt hat.
War das so oft?
Dass ich mir, mindestens 2-mal.
Okay, dann.
Es war.
What the fuck?
Was war jetzt los?
Ich wollte bloß die Ente nach.
Der Erik ist gerade. Achso. Die Ente.
Damit hat doch Adam Savage jetzt erstmal gar nichts zu tun.
Erstmal nicht.
Okay. So war das Jamie Heinemann, der das
jetzt gemacht hat. Jetzt hat uns der Erik rausgebracht.
Nein, das war schon Adam Savage, aber der hat sich bloß ausgeliehen. Das war irgend so ein Wein.
Also auf jeden Fall, es geht um Mythbusters. Ich habe mir die aktuelle Staffel der Mythbusters oder auch schon die davor angeschaut, weil ich ja immer mal wieder im deutschen Fernsehen das gesehen habe, aber nie so wirklich stringent. Und ich wollte mir das einfach mal anschauen. Und Stefan, du hast dir auch ein paar Folgen angeschaut.
Ja, also viele sogar. Also die vielen, aber dann doch eher relativ regelmäßig dann eben in diesem TV. Ne? Vor einer Weile. Und ich fand das immer total cool. Und und irgendwie so, ja, wir haben jetzt irgendwie den Mythos, was ja schon im Namen steckt. Ne? Also so Urban Legends und sowas. Und dann probieren wir halt mal aus, irgendwie am Experiment, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Und dann gab's halt noch so die Mythen, die halt dann trotzdem irgendwie lustig genug gewesen sind, um dann halt zu probieren, so lang bis es geht. Also so von wegen so, ja, wenn du irgendwie Mentos und Cola zusammentrinkst, wie das dann aussieht, ob dann dein Magen irgendwann explodiert. Und dann wurde halt auch ausprobiert, wie viel Mentos und Cola es bräuchte. Und dann sind sie drauf gekommen, dass es so viel ist, dass du dann nicht mehr Cola und Mentos in deinen Magen bekommen würdest. Und Oder es gab, glaube ich, irgendwann mal den Mythos, wenn man sich komplett Gold anstreichen würde, dass man dann irgendwann erstickt, weil eben der Anteil von Hautatmung eben zwar plus 1% wäre und das dann aber trotzdem reichen würde.
Was?
Und ja, solche Geschichten wurden halt damals da ausprobiert. Also pass auf. Es gab mal, oder es gab den Mythos.
Das war auch ja, ein gibt's immer noch, überraschtes glaub ich, der sich immer noch. Also das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ja, dass es so einen Mythos überhaupt gibt. Wer denkt sich denn so was aus?
Doch, doch. Doch, doch, sowas gibt's, so, oder gab's, also, dass halt du die Atmung über die Haut so nötig brauchst, dass ja, du ersticken würdest, wenn das weg wäre. Das haben sogar teilweise, also ich kann mich erinnern, dass das in der Schule, glaube ich, mir sogar noch ein Biologielehrer erzählt hat, dass das ist, dass du dann ersticken würdest, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich meine, der irgendwie 1%. Ja, ja, ich meine, wenn du, wenn dir 1% Sauerstoffsättigung im Blut fehlen würde, ja, dann holst du halt irgendwie das 1% tiefe Luft und dann ist es halt doch wieder da. Also, ist halt Quatsch. Sie haben es ausprobiert, sie haben den Adam Savage einfach komplett Gold angemalt und den Jamie Hyneman, was die zwei Hauptmoderatoren davon sind. Damals gab es eben noch das Team dazu. Das genau, ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr gibt, oder?
Ja, zur aktuellen Staffel sind sie jetzt ausgestiegen. Das haben sie aber auch in der ersten, der letzten Folge der letzten Staffel bekannt gegeben. Tori Belleci, Scotty Chapman, das waren die Miffins, die Mythbusters Interns. Nee. Mhm. Also Tori Belleci, Carrie Byron und Grant Imahara.
Mhm, genau.
Das war sozusagen das B-Team.
Ja, muss mir ja sagen, ne, ich meine, so, sie war dann schon irgendwo so der verkörperte Traum diverser Nerd-Fantasien, ne?
Ja, es gab dann, ich kann mich erinnern an eine Folge, wo sie getestet haben, ob weibliche Barista mehr Geld bekommen, wenn sie größere Busen haben. Mhm. Und da war sie natürlich die Einzige, die sich dazu bereit erklären konnte, diesen Test zu machen. Und es war dann schon eine sehr weirde Stimmung während dieser Folge, weil sie gesagt haben, ja, also da Tori und Grant reden halt über beide Brüste und für mich sind sie halt wie große Brüder und das ist schon sehr, sehr komisch, diese Folge.
Mhm. Wobei
aber es war relativ, auch sehr lustig.
Relativ lustig war, also was heißt lustig, es war halt irgendwie nett und schön und auch ein Stück weit persönlich, weil man hat sie ja dann auch zeitweise eben schwanger gesehen und wo sie halt dann noch ein paar Episoden mitgedreht hat, dann zeitweise ausgestiegen war oder halt aus Gründen. Ja,
die waren jetzt 10 Jahre dabei.
Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe, glaube ich, Adam Savage neulich sagen hören, so von wegen, ja, er macht das ja auch schon irgendwie 13 Jahre oder so. Und die scheinen wohl auch ziemlich an ihrem Team zu hängen. Ich glaube, das älteste Teammitglied, was da immer noch dabei ist, ist irgendwie auch schon 10 oder 11 Jahre dabei. Also,
ja, okay, also Mythbusters läuft jetzt seit 2003, also 12 Jahre.
Ich habe ja die Mythbusters auch ja, zufällig mal ab und zu mal eine Folge gesehen, also nicht wirklich stringent, aber das kam ja damals, glaube ich, noch auf RTL 2, immer samstags nachmittags oder so, und da, wenn ich dran gedacht habe, habe ich schon immer gerne angeschaltet, und jetzt halt wieder, wo du dann gesagt hast, guck doch mal in die aktuelle Staffel rein, habe ich halt ja, bisher 2 Folgen von der aktuellen Staffel geschafft.
Also ich habe das schon wirklich regelmäßig und wirklich mit diesem sogenannten Einschaltreflex. Also ich habe mich dann wirklich vor die Glotze gesetzt und habe wirklich gezielt Mythbusters geguckt.
Ja, und das ist, also ich fand eine Folge sehr gut, die letzte Folge der 2014er Staffel, wo sie mal getestet haben, was die effektivste Weise ist, ein Flugzeug zu boarden. Und es gibt ja das klassische System, dass man von hinten nach vorne boardet, also was so ziemlich alle Airlines machen. Hab festgestellt, dass das sogar noch länger dauert, als wenn man einfach alle gleichzeitig boarden lässt.
Und die sich dann einfach auf die Sitze verteilen.
Genau. Also sie haben Zeit getestet und die Zufriedenheit der Passagiere. Und dieses von hinten nach vorne war im guten Mittelfeld. Dass alle gleichzeitig boarden lassen, war ziemlich schnell, aber da waren die Leute auch ziemlich gestresst danach und ziemlich unzufrieden. Und dann gibt es halt noch sehr komplizierte Systeme, dass man halt in verschiedenen Blöcken boardet und dass dann halt so von hinten eine Pyramide aufgebaut wird, eine umgedrehte. Und das wirkt zuerst sehr kompliziert, aber wenn man das dann gleich auf den Tickets richtig, also die richtigen Zonen aufteilt. Sagt, okay, jetzt dürfen von Zone 1 die Leute mit den Sitzplätzen H und G boarden. Also so, dass die Leute nur ihr auf ihr Ticket schauen müssen und dieses System sich für den Passagier gar nicht erschließt. Das ist erstens relativ schnell. Also wir haben dann auch so Leute gehabt, die dann so spezielle Aufgaben hatten. Also so Leute, die dann nochmal das ganze Flugzeug gehen mussten, weil sie aufs Klo gehen wollten, und Leute mit Babys und Leute, die ihre Jacke lange zusammenfalten und dann ins Overhead-Compartment legen. Also sie haben dann auch so versucht, so Realismus reinzubringen. Und das war schon extrem interessant, also dass sie halt dort auch ein komplettes Flugzeug nachgebaut haben. Also es ist natürlich klar, wenn die dann Flugzeugboarding testen, dass sie dann nicht einfach nur Stühle aufstellen, sondern dass sie halt ein richtiges Flugzeug-Innenraum nachbauen müssen, weil es halt die Mythbusters sind.
Oder halt sich irgendwo ein altes Flugzeug auf irgendeinem Flugzeugfriedhof suchen, wo man das dann ausprobieren kann.
Ja, sie haben halt dann wirklich Flugzeugsitze irgendwo herbekommen und dann halt so das nachgebaut.
Was halt lustig ist, weil du gemeint hast, es wäre halt, glaube ich, das Staffelfinale gewesen, ne? Ja, also Staffelfinale bei Mythbusters sind sowieso nochmal so ein eigenes Kapitel, weil die enden meistens auf einem ziemlich großen Knall.
Ja, das Staffelfinale von 2014 war halt diese Flugzeugepisode.
Ja, also ich kann mich erinnern irgendwie an ein Staffelfinale, das ist auch schon ein paar Jahre her, da war es dann so, man suchte nach dem effektivsten Weg, wie man wohl die Zementreste oder Betonreste aus so einem Mischfahrzeug rausbringt. Also es wurde dann so ausprobiert mit so, ja, wir lassen das schütteln und gucken halt oder klopfen von außen ran. Am Ende haben sie es dann in einem großen alten Steinbruch mit Sprengstoff versucht, was dann darin mündete, dass von dem ganzen Mischfahrzeug nichts mehr übrig war.
Das haben sie dann nochmal gemacht, wo sie getestet haben, was die effektivste Methode ist, eine in Sekunden explodierende Bombe schnell wegzupacken, also in die Schreibtischschublade oder unters Bett. Und da war auch eine Möglichkeit, in den Abfalllaster zu werfen, was dann auch gut funktioniert hat. Aber sie haben dann auch gesagt, okay, jetzt lassen wir mal diesen Abfalllaster verschwinden. Und haben dann halt voll mit C4 gepackt und dann auch in diesem Steinbruch gesprengt.
Gibt ja auch so eine ganz, ganz nette Episode von den Mythbusters, wo sie quasi so mal versucht hatten, also es ist ein Special gewesen, dieses Breaking Bad Special. Wo auch ziemlich viel Sprengstoff und Säure im Spiel gewesen ist. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sendung.
Ich habe eine Vermutung, was sie da gemacht haben. Sie haben die Szene nachgemacht, wo Heisenberg bei Tuco rein ist und mit diesem hier Quecksilber. Ja. Mit diesem Quecksilbersatz, der auf den Boden gefeuert hat und es ruckt die ganze Etage raus.
Ja, und das war dann halt wieder mal dieses, wir versuchen so lange, bis es funktioniert. Und dann gab's halt noch den Breaking Bad dieses wir lösen eine Leiche mit Säure in einer Wanne auf und die Wanne fällt dann irgendwie auf den Boden.
Geil.
Es waren diverse Schweine und dann andere Säuren als in der Serie dabei gewesen, unter anderem, also zum Schluss war es dann halt Königswasser. Stellt sich raus, so eine emaillierte Wanne ist dann doch wesentlich beanspruchbarer, als es in der Serie rauskam. Ich glaube, sie haben es bis zum Ende nicht geschafft, die Wanne durchzuätzen, was halt eben an der Emaille liegt oder lag, und haben da wirklich richtig fieses Zeug drauf gekippt. Gut, von den Schweinen war da nicht mehr viel übrig, wobei selbst dieses Schweinezersetzen innerhalb von eben ein paar Minuten doch ziemlich abwegig gewesen ist, und selbst Königswasser hat echt eine ganze Weile gebraucht, bis es da entsprechend reagiert hat. Und also zur Erklärung, Königswasser ist halt dann doch so irgendwie eine oder die fieseste Säure, die man da so
haben kann. Auseinandersetzen kann, oder?
Ja, genau. Also damit kriegst du eigentlich so ziemlich alles kaputt. Ist irgendwie, glaube ich, eine Mischung aus Salz und Schwefelsäure, wenn mich nicht alles täuscht. Und noch irgendwie an ein paar anderen fiesen Sachen, die dann halt eben zusammen entsprechend ziemlich heftig reagieren und dann eben sogar Gold zu setzen.
Ich kann mich auch noch an ein paar coole Sachen erinnern, die sie gemacht haben in älteren Staffeln. Zum Beispiel hatten sie mal so ein, das war glaube ich ein Wikinger- oder Piratenthema, was sie da hatten. Da hatten sie zum einen versucht, ein Schiff zu versenken mit einer Kanone, ob das wirklich geht. Und dann hat es halt nicht wirklich funktioniert, weil die Kanone immer da vor dem Schiff vom Wasserspiegel abgeditscht ist. Und auch wo das Loch dann auf Wasserhöhe war, ist das Schiff nicht wirklich so richtig vollgelaufen. Und
ich fand's ja schön, weil du gerade bei Schiffen bist, was ich nett fand, es gab, glaube ich, von Leonardo da Vinci, der irgendwann mal plante, so ja vor der Küste liegende Schiffsarmadas mit Hohlspiegeln so lange zu beschießen, bis die Dinger wegbrennen.
Ich glaube, das war sogar schon Platon, der das...
Oder was Platon?
Sokrates, der... Wie heißt diese Gleichung? A Quadrat plus B Quadrat gleich C, das ist das...
Das ist das ist Pythagoras.
Sokrates?
Nein. Pythagoras.
Genau, Pythagoras. Der war auch beauftragt von seinem Landherrn Kriegsmaschinen zu entwerfen. Und ich glaube, der hat sich das auch schon mit diesem Spiegel ausgedacht.
Ja, oder so. Auf jeden Fall, es wurde wirklich ausprobiert und dann war halt wirklich pralle Sonne, der Spiegel stand da und Jamie Heineman steht so in diesem sogenannten Death Ray. Ja,
genau, das wollte ich auch gerade noch erzählen.
Jamie Heineman ist halt doch ein sehr, sehr ruhiger, aber doch sarkastischer Mensch. Und ja, es war so großartig und er stand dann halt so und see how I suffer. Steht halt wirklich so in dem Lichtstrahl drin und so, ja, funktioniert jetzt nicht wirklich.
Ja, es war aber... Also auch die Chemie zwischen den beiden, funktioniert auch sehr gut. Also die beiden sind halt als Team wirklich, also Adam Savage, der so ein bisschen der aufgeregtere und der etwas lustigere ist und Jamie Heineman, der halt sehr stoisch und sehr ruhig ist und da aber auch der Macher ist. Also ich glaube, ihm gehört ja auch dieser Shop, der Workshop der Mythbusters M5 Industries.
Nein. Okay, wait, nee.
Jamie, aber er spricht halt immer von seinem Workshop.
Ja, stimmt. Genau, Adam Savage hat seinen eigenen Workshop. Wie sich das gehört.
Natürlich hatte das.
Natürlich. Nennt sich, glaube ich, The Cave. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja. Stimmt. Der Workshop, der gehört, glaube ich, tatsächlich Jamie Heineman. Und ja, eben genau dieses Zusammenspiel von Adam Savage mit Jamie ist halt toll.
Ja, und Jamie auch immer mit seinem Baret, also trägt auch immer dieses Baret und es gibt, glaube ich, eine Folge, wo Adam mal das Baret beschießen darf, als wo er das da als Tontaube verwenden darf.
Das fand ich sehr lustig. Cool, dass sie alles quasi selber bauen. Auch in den ersten zwei Folgen von der aktuellen Staffel haben sie ja auch alles selber gebaut. Bei der Simpsons-Folge die Häuserfront und die und den Wrecking Ball und alles. Und dann bei der Indiana Jones-Folge den kompletten Temple Run haben sie richtig so aussehen lassen auch.
Ja, das war
und
so cool.
Und bei Indiana Jones natürlich, was mittlerweile auch schon ein bisschen legendär ist, eben die Bullwhip, also die Peitsche. Die Adam
Savage. Ja, wo Adam sagt, also ich beschäftige mich schon seit meiner frühesten Kindheit mit Peitschen. Und man sitzt sich denkt, natürlich tut er das, warum auch nicht? Wenn es jemand macht, dann Adam Savage.
Adam Savage ist halt ein Prop-Builder im Endeffekt. Also jemand, der Film-Props, also wie heißt das auf Deutsch, verdammt? Requisiteur. Ja, der solche Sachen halt baut und der da halt völlig drin ist und der sich halt auch hinstellt oder hinsetzt und solche Sachen eben auch einfach aus privater Geekheit einfach nachbaut. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie.
Also er war Modellmacher, also so Modellmacher bei Galaxy Quest, bei Centennial Man, das ist dieser Robin Williams Film, Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Matrix 1, Reloaded.
1 und 2, Matrix.
In seiner Wikipedia steht nur The Matrix Reloaded.
Star Wars 1 und 2, glaube ich.
Da steht auch nur Star Wars Episode 2.
Okay, er spricht da häufiger mal von 1 und 2, aber gut.
Ja, es kann auch sein, dass hier die
ja, also
Wikipedia falsch ist und Space Cowboys.
Er hat halt bei ILM, also Industrial Light and Magic, gearbeitet, die halt irgendwann mal so der Goldstandard für Modellbau gewesen sind. Also für
das ist halt die Firma, glaube ich, die aus Star Wars hervorgegangen ist dann doch, oder?
Ja, genau. Die wurde extra deswegen gegründet.
Die hätten beide sowas gemacht, also auch der andere.
Ja.
Ja, der Adam, der Jay, was hat, ich schaue gerade nach, was der Jamie so gemacht hat vor den Mythbusters. Mhm. Er war Special Effects Crew Member bei Top Gun. und hat Animatronik für Naked Lunch, Flubber und Matrix, und im letzten Matrix-Film hat er auch mitgearbeitet.
Mhm. Ja, also.
Genau, hatte noch ein Werbefilmchen für 7-Up und Nike gemacht.
Ja, die kommen halt eben aus das Special beziehungsweise Visual Effects ist ja das, was man mit dem Computer macht. Also Special Effects Schiene und ja, also Adam ist halt auch so, der macht das halt, der lebt das halt. Sprich, der stellt sich halt auch mal hin und baut halt einfach mal einen kompletten Captain's Chair aus Star Trek hin, also Kirks Captain's Chair. Einfach, ja. Weil er es kann und weil er es will. Und ja, was halt schon cool ist, also.
Was ich auch noch so interessant finde, dass sie ja beide sehr stark in der Skeptiker-Szene unterwegs sind.
Mhm.
Dass sie beide halt auch, also im Grunde sind sie the original Hoaxillas.
Schon so einen
obwohl Teil, der, ne? Hoaxmaster ja nicht mehr Skeptiker genannt werden möchte, aber so, im Sinne des Vergleichs, also sie nehmen Urban Legends auf die Schippe und prüfen die, jo. Und sind beide als Skeptiker und ja Atheisten unterwegs.
Mhm. Was auch lustig ist, also zumindest, ich verfolge halt das, was Adam Savage macht, doch wesentlich stärker als das, was Jamie Heineman macht. Und
ich glaube, der macht auch nicht so viel öffentlich, außer den Mythbustern.
Stimmt. Es gibt ja den Twitter-Account Jamie No Tweet, was eben der Twitter-Account ist von Jamie Heineman, und er macht eben genau das. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass da überhaupt mal irgendwas passiert. Und ja, also Adam Savage bezeichnet das, was sie in Mythbusters machen, auch als zu einem gewissen oder zu einem guten Teil Wissenschaftskommunikation.
Ja, das stimmt. Also, was ich sehr interessant finde, ist, sie haben mal Verkehrsmythen auf sich und untersucht und auch mal untersucht, wie Staus entstehen. Und das ist halt im Grunde Urban Design Forschung. Aber halt in der Fernsehshow erklärt, und dann auch, also haben sie dann halt natürlich hier diese Almanida Air Force Navy Base, also sie haben dann immer so ein großes Feld, was sie halt ständig benutzen. Und da haben sie einfach mal so 30 Autos angekarrt mit 30 Fahrern, und dann haben sie halt verschiedene Techniken benutzt, haben gezeigt, warum der Kreisverkehr so effektiv ist, haben halt gezeigt, warum im Grunde selbstfahrende Autos das Staubproblem schlussendlich lösen werden. Weil halt solche Staus dadurch entstehen, dass Leute unkontrolliert abbremsen.
Ja, nee,
und das ist halt.
Ich glaube, was auch dazu führt, ist einfach, dass Leute gerade bei solchen Situationen extreme Egoisten sind. Also ich bin halt irgendwie seit einer Weile auch häufiger auf der Autobahn unterwegs, und ich denke mir dann immer so, ihr fahrt solchen Scheißdreck zusammen. Wenn ihr irgendwie mal in einen halben Kilometer eher einfach nur ein kleines bisschen das Gas zurücknehmen würdet, würde das hier alles sehr, sehr viel schöner flutschen. Oder zum Beispiel, also ich bin häufiger auf der A72 unterwegs, und da gibt's halt so ein paar Stellen, wenn man aus Hof Richtung Chemnitz fährt, wo es von 2 auf 3-spurig geht. Das geht dann halt meistens so ein paar steilere Berge hoch. Das heißt halt, dass du einfach im Normalfall, bei Normalverkehr, einfach langsamere Fahrzeuge wie LKWs oder kleinere Autos einfach netter überholen kannst. So, wenn es da aber dick ist, also wirklich schon richtig staut, die Autos fahren echt nur noch Stop and Go, dann muss ich doch nicht noch auf die 3. Spur nach rechts ausweichen, nach links aus oder nach rausfahren, nur um dann oben an der Stelle, wo es dann halt wieder in 2-spurig reingeht, dann noch in einen größeren Stau und noch mehr Rückstau zu generieren. Das ist einfach so hirnrissig. Und ich denke mir jedes Mal wieder, wenn ich auf der Autobahn bin, ihr seid so dumm. Entschuldigung, ja. War ein kleiner Rand, aber der muss
mal sein. Das ist auch was der Safety Saver, habe ich mal gehört, sagen, also dass er halt meint, wenn es halt, also der Safety Saver vom Trucker Cars, wenn es halt selbstfahrende LKWs gibt, dann fahren die halt alle auf der linken Spur mit 100 km/h in Abstand von 1 Meter, anstatt auf der rechten Spur daher zu tuckeln.
Ja, so Elefantenrennen kennt man dann auch, das mag ich auch nicht.
Ja, ja.
Gerade wenn du dann irgendwie von hinten kommst mit, weiß ich nicht, 130, 140 oder irgend sowas. Und die gurken da halt irgendwie mit gerade so einer 80 oder ja, halt 85 rum, weil sie ihren Vordermann unbedingt überholen müssen. Und ach, das ist alles so schlimm.
Ja, was mir an der Sendung noch auffällt, ist halt, dass es auf alle Fälle ja sehr überstilisiert alles dargestellt wird zum Teil. Also, das muss halt wahrscheinlich auch sein, dass man da auch bei komplizierteren Themen etwas einkürzt, um's gut rüberzubringen.
Ja, klar, logisch. Also, ich meine, du kannst jetzt nicht von A bis Z erklären, weiß ich nicht. Also, es ist halt, ich finde es schon in relativ gute Balance.
Und was mich halt ein bisschen manchmal, ich will nicht sagen direkt stört, aber es fällt halt auf, dass das für einen Sender konzipiert ist, wo zwischendrin immer Werbebreaks sind. Das fällt mir schon auf. Also, dass sie immer so ein bisschen erzählen,
Ja,
ja,
aber es ist.
sie machen ja meistens so zwei große Experimente, dann erzählen sie immer ein bisschen Experiment A Vorbereitung, Experiment B Vorbereitung, Cliffhanger, dann geht's weiter und dann wieder Cliffhanger und da kann man schon spüren, wenn man die Folgen im Ganzen sieht, okay, hier wäre jetzt eine Werbung gekommen und hier wäre jetzt ein Reklameblock gekommen und ja.
Ja, aber das hast du, finde ich, schon gerade bei solchen Sendungen, bei US-amerikanischen Sendungen schon sehr, sehr häufig, dass die eben genau drauf geschnitten sind, dass das eben in genau dieses Konzept reinpasst und wenn das Zeug halt dann nach Deutschland kommt, wird sich da niemand hinsetzen und das ganze Zeug nochmal umschneiden. Was du übrigens vorhin gesagt hast, was du schön fandest, das mit dem Aufbauen, es hat so ein bisschen diesen A-Team-Effekt, ne? Also so, dann so
Ja.
Musik setzt ein und die fangen dann halt an, Dinge zu bauen. Und das war halt damals beim A-Team halt auch immer so richtig cool, wenn die dann halt irgendwelche Autos umgebaut haben, damit die dann, weiß ich nicht, schießen, Sachen explodieren lassen und so ein Zeug.
Es gibt ja jetzt eine A-Team, also in der aktuellen Staffel haben sie mal eine A-Team-Folge gemacht. Und
Stimmt.
da haben sie ein Gewehr aus Holz gebaut. Es gibt irgendwie eine A-Team-Folge, wo sie in einer Stunde nur mit den Sachen, die man in einem Holzwerk findet, eine Kanone bauen. Und sie bauen das halt wesentlich besser als das A-Team, weil sie halt sie haben dann am Schluss halt so eine Maschine, die dann halt im Sekundentakt Holzklötze abschießt.
Ja.
Und das ist halt schon richtig cool, wie sie dann, wie dann, wie dann Jamie auf dieser Maschine steht und dann die ganzen Pappkameraden abschießt.
Es gibt ja auch es gab da irgendwie mal so eine Live-Show, ich weiß gar nicht mehr, für was das war, irgendwie ein Kamerahersteller oder ein Druckerhersteller, als sie mit, ich weiß gar nicht, wie viele Paintball-Kanonen das gewesen sind, dann quasi die Mona Lisa an die Wand gesplotscht haben. Es gibt da immer noch irgendwo ziemlich viele GIFs und Videoausschnitte davon, das ist auch echt schön.
Ach, das waren die.
Das waren auch die.
Ja, also also Paintball, das setzen sie sehr gerne ein. Und ja, es ist
Ballistik-Gel.
einfach
Immer wieder gern gesehen.
genau, Schweinehälften sind auch immer gern gesehen. Und wie heißt ihr Dummy?
Buster.
Was? Basta, genau, der Dummy, der immer Falles herhalten muss.
Ja.
Ja, also und man merkt halt, wie viel Spaß sie einfach dabei haben, Sachen zu bauen.
Ja, klar, also. Macht die gern. Das Ganze gibt es eben auch, um da vielleicht mal ein bisschen weiterzuleiten, eben nicht bloß in diesem TV oder eben auf geneigten Streaming-Plattformen, sondern ja, es gibt dann eben noch einen YouTube-Kanal, der sich Tested nennt. Und also sie schreiben sich halt so ein bisschen auf die Fahnen. Das ist halt unter anderem oder in der Hauptsache der YouTube-Kanal von eben Jamie Heineman und Adam Savage ist. Wobei Adam da doch die weitaus größere Screentime hat. Aber davon mal abgesehen, ist eben auf Tested sind dann eben noch andere Moderatoren unterwegs. Sie haben wohl einen sehr, sehr regelmäßigen Podcast, der sich Still Untitled nennt, der auch echt toll ist, wo es um Filme, Filmprops, Technikzeug, bla, Kunst, irgendwas. Also wirklich sehr, sehr verschiedene Themen und kann man sich auch echt anhören. Den mag ich auch echt sehr, sehr. Und ist auch einer der wenigen englischsprachigen Podcasts, die ich regelmäßig höre. Jo. Kann man da mal reingucken. Also wie gesagt, der YouTube-Kanal, es ist teilweise Mythbusters-Zeug. Es geht um eben Prop-Making, Cosplay teilweise. Also Adam Savage ist ja zum Beispiel auch ein sehr, sehr begeisterter Cosplayer.
Ja,
Der
hat
da,
man in der Indiana Jones Folge gemerkt.
ja, wie gesagt, er hat sich halt The Bullwhip wirklich selber gebaut und hat sogar den Typen angerufen, der die Originale gebaut hat. Also ja, die originale Indiana Jones Peitsche und weiß ich nicht, eben Cosplay von wegen, also so richtig krass, so eben die Astronautenanzüge von 2010. Und ich meine, mit wem würde sich es mehr anbieten, da eben über irgendwelche Comic-Conventions zu laufen, wie mit Chris Hadfield? was eine ziemlich coole Idee gewesen ist. Und ja, es ist echt ein sehr, sehr netter Channel. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ist halt so ein amerikanischer Channel, die dann hin und wieder doch sehr viel extremer dazu neigen, solche Sachen zu monetarisieren. Also das heißt, es gibt dann so quasi noch die Premium-Variante davon, von eben auf der Internetseite, wo es dann halt mehr Content gibt und das Ganze dann nochmal mehr detaillierter, wobei ich finde, dass der Zeug oder der Content, der da halt für gratis rausgeschmissen wird, eigentlich schon echt gut ist und echt nett ist.
Ja. Genau, Tested habe ich mir auch mal angeschaut, aber jetzt noch nicht so viel, aber sieht gut aus.
Ach so, einer der
aktuellen, das neueste Video nehmen sie dieses BB-8, diesen kleinen Droiden auseinander, den jetzt als Star Wars Toy schon gibt.
Ach so, der Sphero, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als ein Sphero. Ja, wie gesagt, kann man machen, kann man sich mal angucken, es sind haufenweise. Also es ist einer der YouTube-Kanäle, die ich dann doch ziemlich regelmäßig konsumiere.
Ja. Dann gehen wir jetzt gleich zum nächsten Pick über. Das ist auch einer von dir, Stefan.
Ja, gut, okay. Andere YouTube-Channel, den ich auch extrem feiere und den ich doch ziemlich häufig und in letzter Zeit doch ziemlich intensiv und gebinge-watched habe, ist Penny Arcade. Penny Arcade ist eigentlich ein Webcomic. Oder ursprünglich ein Webcomic. Jetzt habe ich gerade das falsche Vorbereitungsding hier offen, weil dann, genau. Ursprünglich gemacht von, also Penny Arcade, das Webcomic, wird gemacht von Mike Krahulik und Jerry Hawkins. Für den Tipp dahingehend erstmal muss ich, glaube ich, dem El Spotto danken, der mir irgendwann mal Menschen empfohlen hat, die auf großen Conventions live Dungeons and Dragons spielen. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und bin dann eben erstmal auf darüber, hab das erstmal irgendwie durchgeschaut, bin dann drauf gekommen, hey, die haben ja sogar irgendwie einen YouTube-Channel, guckst da mal rein. Und ja, wir haben irgendwie, ich glaube, 98, November 98 haben die angefangen, Webcomics zu machen, also machen das schon echt eine ganze Weile. Mike Krahulik ist dabei eben der Zeichner, Jerry Hawkins ist der Autor, also sprich, der das ganze Zeug dann in nett formuliert zusammenschreibt. Und Mike setzt sich dann halt hin und zeichnet den ganzen Kram. Es ist im Großen und Ganzen ein Sammelsurium aus Videospiel und Nerdhumor. Also quasi so meine...
Unsere Zielgruppe.
Unsere Zielgruppe, beziehungsweise halt einfach meine Comfortzone. Und ja, mittlerweile wird halt auf der Webseite, wo eben Gabe und Tycho, beziehungsweise eben Mike Krahulik und Jerry Hawkins da eben angefangen haben. Mittlerweile gibt es da haufenweise Comics, auch echt richtig schöne, nette Comics oder beziehungsweise Webcomics. Und ja, also Gabe und Tycho, die zwei Figuren sind halt so irgendwo so ein bisschen im Großen und Ganzen halt Audiobiografie. Also sie machen im Prinzip über das Comics, was sie tun und was sie sind und was sie leben, halt einfach Nerds, die gerne Videospiele spielen. Und sie haben es halt geschafft, daraus irgendwo so ein sehr, sehr regelmäßiges und doch mittlerweile auch ein sehr, sehr nettes Einkommen zu haben. Genau. Und ja, was die eben noch machen, sind eben sogenannte Penny Arcade Expos, was irgendwann mal als Tauschbörse für irgendwelche Pins, die sie irgendwann mal angefangen haben zu machen, geplant war. Ist halt wie so üblich irgendwie so, man fängt klein an und es wird immer größer und von Jahr zu Jahr größer irgendwie. Es ging mal mit knapp 1000 Leuten nur, beim nächsten Mal waren es schon irgendwie 6000. Mittlerweile sind es, glaube ich, weiß gar nicht wie viel 1000 Leute, die da mittlerweile auf diese Penny Arcade Expos kommen. Es gibt, mittlerweile sind sie nach der E3 die zweitgrößte Computerspielmesse oder die zweitgrößte Computerspiel-Expo in den USA. Aber ich meine, E3 ist ja schon irgendwie ja eine Hausnummer. Es ja. Gibt, glaube ich, in den USA gibt es mittlerweile drei verschiedene. Also es gibt PAX Prime, PAX East und mittlerweile PAX South. Und weil das Ganze ja nicht reicht, sind sie mittlerweile auch in Australien am Start und haben da eben jetzt auch noch Packs gemacht und ja, ist auch schön, machen auch Podcasts, eben unter anderem den Dungeons and Dragons Podcast. Daraus gehen dann eben auf diesen PAX-Shows oder Expos dann Acquisition Incorporated, was quasi ja einfach eine Live-Runde Dungeons and Dragons ist, was es eben auch als Podcast gibt, also so zwischendrin dann im Großen und Ganzen mit einem Dreier-Team, was eben da schon eine ganze Weile spielt und eben verschiedene Episoden erlebt, eben Mike Rulick, Jerry Hawkins und Scott Kurtz. Zwischendrin mal mitgespielt hat als Eowell Will Wheaton. Das ist ziemlich unterhaltsam gewesen, als er gestorben ist. Eben in einer Episode. Mittlerweile macht oder hat die Rolle Patrick Rothfuss übernommen, der ein ziemlich cooler Autor ist. Und seit jeher eben Dungeon Master macht Christopher Perkins, der auch toll ist. Und
ich glaube, über Acquisition Incorporated haben wir doch schon mal geredet, oder?
Ich glaube, ich habe es mal irgendwo angeschnitten, ja. Ist möglich.
Ja.
Ja, also ich bin dann halt jetzt nochmal so völlig in dieses Penny Arcade-Loch reingefallen und habe irgendwie die ganze Zeit da irgendwelche Videos geschaut und gab irgendwie noch eine Reality-TV-Show, die es halt auch komplett auf YouTube gibt, die man sich angucken kann. Ja. Tolle Menschen mit einem tollen YouTube-Kanal.
Mhm. Ja. YouTube-Kanäle sind ja immer gern bei uns gesehen. Ich habe jetzt auch noch einen Pick entdeckt. Über Steven Universe bin ich zu dieser Serie gekommen, weil Estelle, die ja die Sprecherin von Garnet ist, singt das Intro-Lied für diese Serie, die da heißt We Bear Bears. Also wir bloßen Bären oder wir ertragen Bären. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt.
Ich glaube, ertragen. Bear ist to bear something ja, ist
we, genau, also We Bear Bears. Das ist eine Serie, die sich um drei Bärenbrüder dreht. Eisbär, Panda und Grizzly. Die haben auch keinen Namen, sondern werden einfach nur Eisbär, Panda und Grizzly genannt.
Das sind bestimmt echte Brüder, sind, oder?
Ja, es wird nie so genau geklärt, warum das jetzt drei Brüder sind, aber sie leben halt in San Francisco oder etwas außerhalb von San Francisco, natürlich in einer Bärenhöhle, aber halt in einer modernen Bärenhöhle mit Küche, Satellitenempfang. Also es sind schon anthropomorphe Bären, aber so immer so in dieser Zwischenwelt zwischen realistischer Darstellung von Bären und im Grunde sind es Menschen und versuchen halt in die Gesellschaft einzufügen. Und es geht halt darum, ja, wie halt so moderne Teens oder Tweens, Probleme die halt haben, dass sie irgendwie coole Leute kennenlernen und Panda ist halt immer so, hat kein Glück auf Tinder, also ständig irgendwie auf Tinder und versucht irgendwelche Online-Dates zu angeln, hat aber nie Glück und Grizzly sucht halt immer coole Leute und es geht halt auch irgendwie um diese ganzen Food-Trucks, die gerade in San Francisco beliebt sind, also sie vergreifen da auch sehr moderne Themen auf und so das Metathema ist halt Integration. Also dass halt Panda ganz offensichtlich Asiate ist und natürlich ist auch Eisbär Ausländer. Und das ist geht halt, also so ich vermute halt, wie man als Asiate, also wird davon einem Asiaten gemacht, wie man halt da irgendwie in San Francisco zurechtkommt, weil ja San Francisco auch schon eine sehr große asiatische Gemeinschaft hat. Und ja, was halt dann bemerkenswert ist halt, was für moderne Themen, also Tinder in einer Folge spielt ein Roomba eine große Rolle. Ja, und ist aber auch mit viel Herz gemacht, nicht so ganz so herzig wie Steven Universe, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr so, auf dieser Brüderebene und nicht so auf dieser Familienebene wie Steven Universe.
Ist aber auch so 10 Minuten. Ja. Entschuldigung, ist aber dann, glaube ich, schon auch eher für ein älteres Zielpublikum, oder? Wenn du sagst, also, dass solche Sachen ja, wie Tinder da jetzt wirklich eine Rolle spielen?
Ja, also, ich sag mal so für 18, 19-Jährige. Also, wenn du das mit älter meinst.
Ja, also jetzt nicht irgendwie eben ein Cartoon für wirklich Kinder, also für irgendwie so.
Nein,
6 bis 11, 12-Jährige.
Obwohl das. Also auch so Leute, die Steven Universe schauen. Also es geht, also Ja, so für Teenies halt. Also so für, ich sag mal so, für 14-, 15-Jährige wird's auch schon passen. Die benutzen ja auch schon Tinder und solche Sachen. Also Tinder, also es geht halt, und Tumblr, also so diese ganze Gruppe, Community, die sich halt um diese Tumblr-Blogs schart. Ich glaube, das ist so, was da angestrebt wird. Und was halt in San Francisco passiert.
Und so Reddit und so ein Zeug.
Ja, nee, das ist der Unterschied. Also so, ja, also Grizzly trifft halt immer coole Leute im Internet und hängt, will halt immer mit coolen Leuten abhängen. Und Eisbär ist so ein bisschen wie Garnet, also er kann irgendwie ganz mysteriöse Kampfsportarten, ist aber auch so ein bisschen die Hausmama, also kocht und putzt und redet nicht wirklich viel und dann immer nur von sich in der dritten Person. Also Eisbär hat diese Ninja-Sterne legal gekauft, ist ein Satz, der in der ersten Folge fällt. Und ja, sie kennen noch ein kleines, lernen dann noch ein kleines koreanisches Mädchen, lernen sie kennen, so rum, heißt Chloe, und ist irgendwie 12 Jahre alt, aber geht schon aufs College, weil sie so intelligent ist und muss halt einen Bericht über Bären schreiben und hängt dann mit den drei Bären ab und freunden sich dann an und die ist auch so ein wiederkehrender Charakter. Was auch noch sehr lustig ist, es gibt dann einen Koala, der heißt Nom Nom. Und der wurde halt bekannt, weil er halt so süße YouTube-Videos macht, wo er halt irgendwie Nom Nom ist ein Eukalyptusblatt, ganz niedlich, und schaut halt ganz großäugig in die Kamera. Oh. Und dann lernt man ihn halt so kennen und er ist halt auch so, ja, hat halt auch so Star-Allüren und hat halt Buchverträge und fährt halt in großen Limousinen herum. Und das ist halt so virale Videos und so ein bisschen Vermischung zwischen der Tierwelt, also süße Tiervideos, und was wäre, wenn diese Tiere dann richtige Stars wären, also wie echte Menschen. Und das ist sehr lustig.
Wenn ich mir die Bilder da, Bild auf YouTube angucke, den Arzt-Tee finde ich schon ganz ansprechend.
Ja, also das ist so ein bisschen wie Adventure Time gezeichnet.
Mhm. Hat aber, glaube ich, schon, also so von deinen Beschreibungen her, also ich kann es jetzt nicht, hat aber schon so, ja, seine Zielgruppe dann auch schon so in diesem Nerd-Universum.
Ja, das schon.
Den Stil finde ich ja richtig cool.
Ja, das hauptsächlich wegen dem Stil habe ich es eingeschaltet. Wenn man sich mal auf die Google-Bildersuche begibt.
Was ich gerade tue.
Da sieht man halt auch hier, dass es halt schon ein sehr schicker Artstil ist. Aber ja, halt so diese Mischung, sind halt eigentlich Bären, aber im Grunde sind es Menschen. So ein bisschen Farbe, also so die Fabeltechnik, die man hier anwendet.
Mhm. Nee, das ist echt nett. Also
ich finde die ja, und der, schön. Wie sie halt hauptsächlich rumlaufen, ist, dass sie alle aufeinander stehen und Eisbär ganz unten ist und alle anderen trägt, und so laufen sie halt durch die Stadt. Das ist irgendwie auch ganz lustig.
Das ist schön, dass ich gerade in dem Moment ein Bild davon gesehen habe. Ich poste das jetzt einfach mal in den Chat, weiß ich nicht, kann mir vielleicht noch in die Shownotes werfen. Sogar als GIF, was ich irgendwie auch ziemlich nett finde. Und ich glaube, das müsste sogar Chloe sein, die da daneben steht, oder?
Ja, so ein kleines Mädchen halt.
Ja, mit einem Fahrrad und
also mit dem Fahrrad. Ja, genau. Es gibt eine sehr schöne Folge, wo es darum geht, dass die Leute im Kino viel zu laut sind und dass sie dann eingestellt werden vom Kino, um die Leute zu schaschen. Da habe ich mich wiedererkannt gefühlt. Und diese Kinofolge ist besonders cool, weil sie dann halt so Filmtitel haben, so Very Fast Movie 7. Also
Fast and Furious.
Genau, und dann Space Conflict. und es gibt eine sehr schöne Twilight-Satire, wo es dann zwischen, glaube ich, also Team, wie heißen die? Team Edward und Team
Snowden.
Dings. Und das ist halt dann halt in diesem Zeichenstil, und das ist halt richtig lustig gemacht, weil Panda dann irgendwie auf der falschen Seite ist und sich gegen das ganze Kino zur Wehr setzen muss. Ja, also es ist sehr nett gemacht. Es gibt nur 13 Folgen, 10 Minuten, also in gut 2 Stunden ist man da durch. wurde jetzt auch schon um eine zweite Staffel verlängert und gibt's auch nicht so lange. Also ich glaube, das gibt's erst seit diesem Sommer, diese Serie. Und ja, also mir gefällt das gerade sehr gut, was der Cartoon Network für ein Line-Up hat mit Adventure Time, Steven Universe und jetzt We Bare Bears, ist eine Umsetzung eines Webcomics. Also ursprünglich war das mal ein Webcomic und Cartoon Network hat dann quasi den Zeichner beauftragt, eine Serie daraus zu machen.
Mhm. Ja, also wieder so ein Ding, klingt total interessant, will ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Ja, kann man ja mal machen. Wie gesagt, also ziemlich herzlicher Zeichenstil und so. Ja, ich finde eh, dass irgendwie Cartoon Network schon auch, glaube ich, so ein bisschen das Nerd-Universum und ja, Menschen wie uns halt, glaube ich, schon auch so ein gutes Stück als Zielgruppe sieht, ne?
Ja. Ja. Okay.
Ja.
Das war We Bare Bears. Der Titel ist ein kleiner Zungenbrecher, gerade für Deutsche. Aber es lohnt sich für diese Serie, das in Anspruch zu nehmen. Und wir sind soweit mit den Picks durch,
so wie ich das sehe. Stefan nicht noch was, wo er war?
Ist das ein Pick? Das jetzt einfach nochmal so ein bisschen so erzählen. Ne?
Ja, erzähl mal.
Ja, ich war gestern in Nürnberg. Ist ja jetzt nicht wirklich allzu weit von hier, wo ich wohne, und war da aber nicht aus Zufall, sondern mit Absicht. Und zwar haben wir, also ich, beziehungsweise eigentlich die Einladung hat unser Chef oder mein Chef bekommen, mal das Fraunhofer-Institut in Nürnberg zu besuchen und da speziell eben das Labor für integrierte Schaltkreise, was total geil klingt. Und wo arbeitest du so? Ja, Labor für integrierte Schaltkreise oder Institut für integrierte Schaltkreise. Und haben uns da ein ziemlich cooles Ding angeguckt, was sich nennt das Holodeck. Ja, im Grunde genommen ist, was ist das Holodeck? Also es ist jetzt noch
ein
nicht...
Ein großer Raum mit einem Gitternetz und dann gibt man einem Computer Anweisungen.
Wäre cool, soweit sind sie noch nicht. Das mit dem mit der holographischen Projektion machen sie jetzt auch noch nicht. Machen aber schon ziemlich coolen Scheiß. Und zwar haben die da eben, was das quasi neue Labor jetzt ist, in dem wir dann gestern eben auch gewesen sind, ist halt einfach mal eine riesengroße Halle. Also ungefähr, ich würde schätzen, nee, ich schätze nicht, ich bin mir sogar relativ sicher, es ist ungefähr die Fläche von einem Fußballfeld. Und darin machen die Leute vom Fraunhofer in Nürnberg Virtual Reality in Begehbar. Bei den aktuellen Sachen, die man da jetzt so kriegt und also ja teilweise noch nicht mal so richtig als Produktionsmodell zu kaufen kriegt, ist es halt meistens so, du hast halt irgendwo Kabel an dir dranhängen und bist halt im ja Bewegungsradius irgendwie auf einem Quadratmeter zwei doch ziemlich eingeschränkt. Die haben dann halt eben eine Fußballfeldgroße Halle, in der man sich ja eben in der virtuellen Realität frei bewegen kann. Was schon echt eine coole Hausnummer.
Mit welcher Technologie machen die das? Also kriegst du da so eine Brille auf oder ist das so, dass dann an die Wände was projiziert wird?
Wäre in so einer großen Halle ziemlich doof, weil dann stehst du halt im Zweifelsfall irgendwie 30, 40 Meter von dem Projizierten weg, was dann irgendwie nicht mehr so cool ist. Nee, also es ist keine Cave, was auch so ein System ist, was es gibt. Also sprich, Cave ist, du hast einen relativ kleinen Raum, 3-4 Meter, und da werden Wände projiziert und schaffen dadurch halt die sogenannte Immersion. In dem Fall ist es halt so, dass du eine Brille aufkriegst auf den Kopf. Und die Brille wird über eine Art Funksystem, die vom Wirkprinzip her mit einem GPS vergleichbar ist, quasi im Raum getrackt oder beziehungsweise es wird halt im Raum festgestellt, wo du dich gerade mit dem Ding befindest. Das Ganze funktioniert wohl auf knapp einen Zentimeter genau. Was jetzt bei einer menschlichen Bewegung ehrlich gesagt noch ein bisschen ungenau ist oder noch zu ungenau ist. Deswegen ist es halt ein Forschungsprojekt, aber ist schon echt cooler Scheiß. Also hat echt Spaß gemacht, war sau interessant. Waren also außer uns, also wir waren da nicht exklusiv dort gewesen. Es war über einen Verein, der sich, ich glaube, Mediennetzwerk Bayern nennt, die das Ganze halt veranstaltet haben. Halt, die haben da eben Vertreter verschiedener Firmen eingeladen, die sich halt in Bayern eben mit Augmented und mit virtueller Realität befassen und die eben in dem Bereich arbeiten. Dazu gehören wir halt auch. Und ja, im Großen und Ganzen, bis auf ein paar sehr, sehr wenige Ausnahmen, war das halt echt, die Leute, die dort gewesen sind, halt einfach in großes Treffen von Nerds. Also es war halt niemand oder kaum jemand dabei gewesen, der, von dem du halt sagen kannst, okay, der ist jetzt irgendwie nur irgendwie Geschäftsmann, guckt sich halt an, was er da abgreifen kann. Also im Endeffekt war es halt dann so, dass wir irgendwo beim Essen standen oder dann später halt noch in einer Firma, die halt auch in Nürnberg ansässig ist und halt einfach nur noch am Abnürden und am wirklich Gespräch, also wirklich Fachgespräche führen und so. Es war total geil, es war also die Leute waren halt teilweise, weil ich meine, das mit dem ganzen 3D- und Virtual-Reality-Zeug, das ist halt schon eine ziemliche Nische immer noch. Und du kommst halt relativ selten dazu, dich mit Leuten da wirklich auch fachlich zu unterhalten. Das war halt richtig cool, da irgendwie so einen ganzen Haufen von solchen Leuten wirklich auf einem Haufen zu haben und sich mit den Leuten eben auszutauschen. Hey, welche Probleme habt ihr? Wo stoßt ihr an Grenzen? Ich meine, klar, es hat sich natürlich niemand hingestellt und gesagt, ja, wir haben das so und so gelöst. Aber so im Großen und Ganzen war schon irgendwie doch feststellbar, dass eben die Grenzen und die Probleme, die vorhanden sind, eben wirklich bei allen sind. Also ja, war cooler Technik-Scheiß, verdammt geile Nerd-Gespräche und auch ein paar sehr, sehr interessante und nette Kontakte, die man da hat knüpfen können. Ich möchte noch nicht zu viel sagen, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht klappen könnte. Da bin ich aber ein bisschen am Bohren, dass ich da eventuell auch noch den einen oder anderen da vielleicht mal zu einem Interview kriegen kann. Schauen wir mal, ich hoffe mal, dass es geht.
Ja, und die sind dann halt wirklich an der Speerspitze der virtuellen Realitätsentwicklung.
Ja, also da, wo wir uns quasi auch befinden. Also da, wo ich arbeite. Von daher,
ja,
cooler Scheiß.
Bei Fraunhofer-Institut denkt man immer sofort an
MP3. Also ich zumindest.
Ja, genau. Das ist halt, die haben halt, muss man ganz klar sagen, die haben das MP3 erfunden und das hat viel ermöglicht. Unter anderem den iPod.
Und Podcasts.
Genau. Hm. Also ich denke mal, wenn ich Fraunhofer und Virtual Realität, dann denke ich, ja, die werden die Ersten sein, die Solo-Tech
erfinden. Du hattest vorhin Dick.
Hm? Wie gesagt, die haben schon eins.
Du hattest vorhin die Cave angesprochen.
Entschuldigung.
In so einem Ding habe ich tatsächlich schon mal kurz drin gestanden, weil die das in der TU Bergakademie in Freiberg tatsächlich so ein Ding haben. Und das fand ich schon ziemlich cool.
Mhm. Ja, da haben wir uns auch schon mal überlegt, ob wir uns auf Arbeit so ein Ding mal zusammenhacken wollen und können. Ich habe da mal ein paar Papers angeguckt drüber. Ist jetzt gar nicht so abwegig. Wir ziehen jetzt nächste Woche um. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel mehr Platz in der Firma. Mal gucken. Also, Platz haben wir jetzt, vielleicht bauen wir uns so ein Ding mal selber. Also, Cave ist auch cool, weil du quasi mittendrin stehst.
Ich fand auch lustig, wie sie einen da drin gerottet haben, quasi mit so einem Gestell, wo wirklich bloß drei Tischtennisbälle dran sind und dann wird dann mit einer Kamera und über die Position der Tischtennisbälle einfach geguckt, wo stehst du, wie rum guckst du und sowas.
Mhm. Sind zwar nicht ganz so schön, Bälle, aber ja, so vom Prinzip her.
Ja, es gibt ja gerade dieses GIF rum von diesem Kabelsimulator. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nein.
Wo halt so ein, großes Oktagon, was an verschiedenen Drahtseilen hängt und da sitzt man halt drin. Und da kann man halt richtig lange, also richtig weit beschleunigen. Also wie so ein, kennt das vielleicht so von so Autorennspielen, dass man sich das so ins Zimmer stellt, aber das halt auf so einer Größe von so einem, ja, nicht ganz Fußballfeld, aber halt schon ein großer Raum, wo man dann halt schon so eine Sekunde nach hinten fährt, eine Sekunde nach vorne fahren kann.
Das ist interessant.
Und damit halt richtig gut G-Kräfte, also ich glaube bis zu einem G plus und minus simulieren kann.
Nicht schlecht, weil das ist nämlich genau das, was bei vielen eben diesen, ja, Kotzreflex auslöst, dass eben dein Auge was anderes sieht, als dein Gleichgewichtssinn wahrnimmt. Und stelle ich mir, gut, es ist jetzt nicht unbedingt platzsparend, aber könnte interessant sein.
Ja, also platzsparend ist es nicht, aber es ist halt, sieht halt aus wie so ein NASA-Teil, aber es ist halt für virtuelle Realität.
Ja, ausschließen, aber coole Ding ist halt, also was die halt jetzt gerade am Fraunhofer haben in diesem Holodeck, ist halt, dass die da eben nicht bloß einen reinstellen können, der da rumläuft, sondern die können da halt direkt mal 140 Leute reinstellen, die dann eben auch synchronisiert eben in den Räumen rumlaufen können, was schon ziemlich cool ist. Und die kommen, glaube ich, von der Technologie her, also von dem, was sie da benutzen, kommt die ursprünglich, also die haben angefangen mit Fußball. Typische Streitgespräche, Torlinientechnik und welcher Spieler stand jetzt gerade im Abseits und haben gesagt, okay, in Nürnberg bauen wir halt auf die Lichtmasten eben diese Funkdingsies drauf und tracken halt jetzt mal die Spieler mit und den Ball und können dadurch halt in Echtzeit krass viel Statistikdaten erheben, also sprich, wie weit ist jetzt welcher Spieler gelaufen, wer läuft gerade wie schnell hat er den Ball jetzt weggetreten, die tracken teilweise oder die nicht teilweise, sondern sie tracken dann eben nicht bloß den Spieler, sondern wirklich linkes und rechtes Bein von den Spielern und können daraus eben wirklich massiv, also wirklich einen massiven Berg an Statistikdaten erzeugen.
Und wie tracken die das? Hat man da wirklich so Tischtennisbälle an den Beinen?
Es kam vor 2 oder 3 Jahren auf, dass solche Technik jetzt wahrscheinlich fast flächendeckend in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga verwendet wird, dass dann alle Spieler so getrackt werden und dann bekommt die Trainer von der entsprechenden Mannschaft halt nach dem Spiel die Daten von allen Spielern, ja, die Laufwege auf dem Feld halt angezeigt und mit den Geschwindigkeiten und allen möglichen Infos noch dazu, die man dann daraus ablesen kann.
Ja. Und eben auch Positionierung von Ball auf den Zentimeter, genau, was ja auch schon nett ist. Getrackt wird über ein Funksystem tatsächlich. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es funktioniert im Endeffekt wie GPS. GPS macht Folgendes, du hast eine ganze Menge von Satelliten, von denen du mindestens 3 brauchst, um eine halbwegs genaue Positionierung auf der Erde zu finden. Was gemacht wird, ist, es ist halt zeitkritisch, das heißt, es werden Funksignale, ich nehme an, es sind Pulse oder irgendwas, ausgesendet. Und was ein GPS dann im Endeffekt macht, um die Positionierung hinzukriegen, ist, es misst den Unterschied, den sogenannten Laufzeitunterschied, also wie lange die Funksignale quasi unterschiedlich eintreffen. Und genau das ist das, was die da machen. Die bekommen dann eben von den 4 Sendern in der Halle oder ich weiß nicht, 6 oder 8, wie viele sie da drin hängen haben, ich habe jetzt nicht nachgezählt, kriegen die quasi immer die Funkpulse und über die Unterschiede, wann die Pulse quasi am Empfänger, den du dann quasi an deinem Headset mit dran hast, ankommen, so kannst du quasi über eine Triangulierung dann rausfinden, du bist im Raum dort. Es ist genau dasselbe System, was zum Beispiel Valve und HTC jetzt mit der Vive machen. Allerdings nehmen die nicht Funk, sondern das Laser. Hat Vorteile, hat Nachteile. Muss man schauen, mal gucken, wie gut es funktioniert. Damit machst du quasi die Positionierung im Raum.
Ja. Sehr interessant. Ich hoffe, das Interview kommt zustande.
Ja, ich muss mal gucken. Ich habe ein paar nette Visitenkarten. Ich habe dann auch noch ein paar andere Sachen, ein paar andere ziemlich interessante Leute kennengelernt. Ich hoffe mal, dass sich da vielleicht das eine oder andere Interview da vielleicht sogar draus machen lässt. Schauen wir mal.
Ja. Und wir kommen fast zum Ende dieser Sendung. Wir haben noch, oder ich habe noch einen Podcast-Aufruf. Es ist so, mir ist ein bisschen langweilig geworden. Ihr wisst ja, ich habe noch zu wenig Podcasts auf meiner Palette. Und jetzt, wo Countdown Podcast gut angelaufen ist, suche ich mir natürlich das nächste Projekt aus, denn wer rastet, der rostet. Und ich möchte mit dem Lars, dem Herrn von Speck, den ihr aus unseren Audio-Einspielern von Klassiker der Filmgeschichte kennt, einen Steven Universe Podcast machen. Also wöchentlich die aktuelle Folge besprechen. So genau haben wir das Sendeschema noch nicht ausgearbeitet. Und wir hätten dazu gern eine oder einen dritten, beziehungsweise auch vierten, wenn sich jetzt 2 melden würden, Mit-Podcasterin, die mit uns ja diesen Podcast bestreitet, weil wir auch bei den Kulturpessimisten festgestellt haben, dass 3 doch eine sehr gute Podcast-Zahl ist, dass das 2 immer ein bisschen wenig ist und alles, was über 4 geht, fast schon zu viel. Außer mal, das ist die Freakshow. Und ja, wir suchen dann auch Mitstreiter, die gerne Steven Universe schauen und gerne podcasten würden. Es sind auch keine technischen Voraussetzungen, keine großen Verlangen. Also man muss aufzeichnen können, aber das war's auch schon. Und ja, wer dazu Lust hat, der soll sich gerne bitte bei mir melden.
Ja, meldet euch bitte beim Christoph.
Das war das Mitmachsegment dieser Folge.
Ich möchte, dass so ein Ruf Podcast zustande kommt, so ein Steven Universe Podcast. Das Das ist noch sowas, was fehlt. Es gibt ja auch zum Beispiel schon 2 Pony-Podcasts, dann kann es auch einen Steven Universe-Podcast geben.
Ja, wird der Sendung genau. Wahrscheinlich schon gerecht werden, oder würde der Sendung gerecht werden, weil es ist schon eine tolle Sendung, für die ich leider viel zu wenig Zeit habe.
Gut, wir bedanken uns noch bei allen Unterstützern. Wir haben eine Spende über PayPal bekommen vom Stefan K. Er hat es nicht dazu geschrieben, für was genau, aber ich bedanke mich jetzt mal bei ihm provisorisch, hier auch bei den Kulturpessimisten. War doch eine etwas höhere Einzelspende für unsere Verhältnisse. Wir haben diesen Monat, glaube ich, 12 Euro Flatter, liegt gerade bei mir nicht, 12 Euro und ein paar Cent an Flatter-Einnahmen bekommen. Dafür bedanken wir uns auch recht herzlich. Gleich auch namentlich, wenn ich mich eingeloggt habe. Sekunde. Genau. Der Netzleser, also der Daniel Vialas, hat uns mal wieder fleißig geflattert. Der Salozin. Noch. Genau, ich glaube, das war schon diesen Monat. Und natürlich der 4xB, der uns wie jeden Monat flattert. Und dafür danken wir recht herzlich. Und hoffen, dass ihr auch in Zukunft uns treu bleibt. Jetzt auch, wo die Hörsuppe uns aufgenommen hat, werden wir wahrscheinlich auch ein paar mehr Hörer bekommen. Genau, danke, dass wir jetzt in der Hörsuppe sind. Nach einem Jahr haben uns einen Meilenstein, ein persönlicher Meilenstein für uns erreicht.
Wir haben uns jetzt würdig erwiesen.
Genau. Als Laber-Podcast, das ist ja auch was.
Ich habe ja gesagt, ne, nächster Schritt ist dann ne eigener Wikipedia-Eintrag.
Ja, kann man anlegen, aber es ist die Frage, ob er dann auch bleibt. Das ist ja das.
Ja, nee, geht ja nicht. Das ist ja wie ein IMDb-Eintrag. Den macht man nicht für sich selber. Das müssen dann andere Leute ausrichten.
Genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, gebt mal Rückmeldung, ob ihr bei den Kommentaren euch abgeschreckt davon fühlt, dass wir das Discuss-System benutzen. Weil ich habe jetzt beim Content-Podcast direkt mal bekommen, dass viele gern kommentieren würden, aber immer davon abgeschreckt sind, dass sie sich da bei Discuss anmelden bzw. einloggen müssen und nicht nur E-Mail-Adresse und Namen angeben, wie bei so einem althergebrachten Kommentarsystem. Ich wäre mal gern daran interessiert, ob euch das mehr liegt, wenn das ein ganz normales Kommentarsystem ist, anstatt von Discuss. Noch eine dritte Sache ist, wegen den Feeds, einige von euch werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass unser iTunes-Feed kaputt gegangen ist und ich kann dann jetzt auch nicht mehr reparieren, weil iTunes ja da sehr unvorkommen ist, also da muss man ja irgendwie das dann irgendwie in XML lösen und das kann ich einfach nicht. Ich werde den Feed löschen und neu einstellen. Aber das kommt uns gerade gelegen, denn wir wollen eh unsere Feeds anpassen. Also es wird in Zukunft so sein, dass es einen Sammelfeed geben wird, wo die Kulturspezials, die Tatort-Pessimisten und Kulturpessimisten komplett reinfallen. Das wird dieser Feed sein. Also wenn ihr gerade das über einen Feed hört, dann wird auch in Zukunft alles, was wir hier in den Kulturpessimisten im Kreis produzieren, da reinfallen. Aber wenn ihr sagt, ich höre nur gern die Kulturpessimisten oder ich höre nur die Tatort-Pessimisten oder ich höre nur eure Kulturspezials, dann wird es in Zukunft da auch Einzelfeeds geben, um da auch mit der Zählung etwas Klarheit zu schaffen. Also im Grunde das Frind-System, wer das kennt. Das war's mit der Hausmeisterei. Ich bedanke mich bei meinen Mitpodcastern Stefan und Erik. Ja. Danke fürs Mitmachen.
Wir bedanken uns dann auch nochmal so kurz in einem halben Wort eben bei den Leuten, die uns eben bei Flatter und Patreon und was nicht noch auch immer unterstützen und danken für die schöne Sendung.
Und danken für die tollen Zuhören. Filmvorschläge zum Beispiel auch noch und dem Lars. Für die Einsprecher. Und ja, wir hören uns in wahrscheinlich 14 Tagen, würde ich denken.
Genau. Ja, würde ich auch sagen. Genau, könnt noch die Folge vom Erik hören, der hat ein Interview mit den Pottwichteln-Leuten, mit einem von Pottwichteln gemacht. Wer das noch nicht gehört hat, das lohnt sich sehr. Da werden wir dann auch in irgendeinem anderen Podcast dann beim Pottwichteln auftauchen.
Ciao.
Also dann, ciao.
Ciao.